Hallo Welt! Das Thema der Woche: Interferenzen des Metaspiels. Wir haben einen Hörerkommentar bekommen und machen einfach jenen Kommentar direkt zum Thema der Woche. Denn wir sprechen sozusagen darüber, inwiefern Trophäen unser Spielerlebnis beeinflussen, inwiefern wir Guides nutzen und inwiefern wir das auch bei Rezensionen tun. Außerdem sprechen wir in der Presseschau über Manfred Spitzer und die AfD, über ein neues Patent für eine Handyhülle von Nintendo und es gibt außerdem noch den ein oder anderen Lektürehinweis. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs-Podcast Episode 111 mit
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da, in euren Ohren, auf eurem Handy, wo auch immer ihr ihn empfangen möget. Tobi, geht's dir gut?
Mir geht's gut, ja. An diesem schönen Sonntagmorgen mit einem leichten, sonnigen Herbstlaub und Licht. Schön. Ich mag den Herbst.
Licht, ne? Licht ist auch immer eine ganz angenehme Angelegenheit. Normalerweise podcasten wir immer nur im Dunkeln, aus Prinzip mit so einer... wie nennt man die nicht? Schwarzlichtlampe, genau.
Ja, mit so Infrarot, damit wir noch ein bisschen Wärme abbekommen.
Ich habe tatsächlich in der vergangenen Woche bin ich recht wenig dazu gekommen, mich mit digitalen Spielen zu vergnügen. Ich habe gestern, das hat mich ein bisschen glücklich gemacht. Ich habe gestern Abend gemeinsam mit dem Gitarristen meiner Band ein Pedalboard zusammengestellt. Oh. Also wir haben natürlich die Effektgeräte, die im Wesentlichen alle schon vorhanden waren, auf ein Brett geklettet und er ist da also ein sehr handwerklich begabter Mensch, der mir da ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, mir ein bisschen was erklärt hat. Dann konnte ich auch mal so ein selbstgebautes Effektgerät von ihm von innen sehen. Das war alles irgendwie sehr nett. War eine sehr schöne Erfahrung. Aber ja, im Wesentlichen ist es so, dass ich also, was habe ich gespielt? Ich bin, Reigns bin ich immer noch dabei, von Nario. Aber ich bin tatsächlich, also bei Reigns ist es so, das ist ja dieses so ein Strategiespiel, was mit so einem Tinder-Prinzip funktioniert, dass man also Bilder nach links und nach rechts wischt. Und ich bin da in der Situation, dass ich am Ende irgendwie nicht ganz weiterkomme beziehungsweise fertig werde und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit einem Bug zusammenhängt oder ob es einfach mit einem gewissen Maß an Zufall zusammenhängt, dass man sozusagen die richtigen Karten bekommen muss, um das Spiel tatsächlich zu schaffen. Denn wenn man das nicht tut, man kann durchaus in der Situation sein, dass man in Reigns das nicht schafft, das Ziel zu erreichen und dann muss man das resetten und ganz von vorne anfangen wieder.
Okay. Und demnächst kommt dann auch die Game of Thrones-Version raus?
Ja, diesen Monat noch, ne?
Am 18.
Ich habe die einen Trailer gesehen und fand das, also das wirkt ganz interessant, weil eben die ganzen Game of Thrones-Figuren in dieser typischen Reigns-Optik, die ja so ein bisschen abstrakt, klötzig irgendwie ausschaut, adaptiert ist. Aber ja, also ich werde mir das wahrscheinlich jetzt erstmal nicht direkt zu Gemüte führen, weil mein Reigns-Hunger ist relativ gesättigt, also gegenwärtig.
Ich bin vorhin am Überlegen gewesen, ob ich mit Reigns einsteige oder ob ich noch auf die Game of Thrones-Version warte. Aber wobei ich, also vorbestellen würde ich es jetzt nicht, weil ich mir auch noch denke, so, warum soll ich mir jetzt ein Spiel vorbestellen, wo ich noch nicht weiß, ob ich die in Anführungszeichen Special Edition oder was auch immer oder halt die Game of Thrones Edition, ob ich die überhaupt mag.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Adaption funktioniert. Ich weiß auch nicht, inwiefern, also weil Reigns hat ja schon ein bisschen was Spezielles. Reigns ist ja schon auch albern und abstrus. Ich weiß nicht, ob das im Game of Thrones Universum dann auch so umgesetzt wird oder ob vielleicht sogar die Game of Thrones Version, weil sie vermutlich auch die bekanntere und populärere wird, weil hey, von Reigns haben ansonsten glaube ich nicht so viele Leute irgendwie was gehört. Das ist zumindest kein super renommiertes Spiel, dass die Game of Thrones Version dann vielleicht eher so für sich steht. Das ist zumindest meine Vermutung.
Aber mehr Infos hast du dazu auch nicht, wie das jetzt vielleicht auch groß anders funktioniert. Ich habe mal kurz nachgeguckt, also das Layout ist schon knuffig und man erkennt auch schon direkt die einzelnen Game of Thrones Charaktere bzw. Häuser. Also das ist schon was mich vielleicht auch tatsächlich eher reizen würde, weil ich habe damals Reigns gesehen im App Store und dachte mir so, klingt eigentlich ganz cool, aber dann sah es mir zu simpel eigentlich aus. Es war irgendwie so, will ich das spielen? Ist das was für mich? Naja, ich weiß nicht. Aber du hast mir jetzt auch immer freudig davon erzählt. Ich glaube, ich warte vielleicht einfach auf die Game of Thrones Edition. Und wenn mir die Spaß macht und sie nicht ganz anders ist als die andere, dann kehre ich dann vielleicht noch zu Reigns, dem Original, zurück. Oder spare mir das vielleicht auch. Also vielleicht ist der vielleicht Unterschied auch tatsächlich nur, dass es Game of Thrones Charaktere sind.
Ja, genau. Ich glaube auch, vielleicht kann man in Anbetracht der Tatsache, dass diese Game of Thrones Edition rauskommt, auch auf das originale Reigns verzichten. Das wird sich dann sehen, wird sich dann zeigen. Wir können das ja dann spielen, die Game of Thrones Version, und dann so ein bisschen überlegen, inwiefern das eventuell vom originalen Konzept in irgendeiner Form abweicht und so ein bisschen so einen Vergleichskontext dann auch bringen. Mhm. Ansonsten spiele ich The Witness im Moment von Jonathan Blow. 2016 ist es, glaube ich, erschienen, The Witness. Und kennst du The Witness?
Nee.
Hast du noch nie von gehört?
Sagt mir jetzt, glaube ich, nichts.
The Witness ist eines der renommiertesten Indie-Spiele, würde ich sagen, wenngleich es also nicht, also Indie-Spiele in dem Sinne, als dass der Indie-Begriff nicht mehr ein Begriff ist, der eine Finanzierungsmöglichkeit, einen Produktionskontext beschreibt, sondern eher eine ästhetische, / narrative Verfahrensweise. In The Witness erkundest du sozusagen eine recht große, weitläufige Insel und stößt dabei immer auf Puzzle. Und Puzzle, in denen du quasi die von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt eine Linie zeichnen musst. Und diese Puzzle sind sehr abstrakt, werden sehr schnell auch wahnsinnig kompliziert. Und es funktioniert so ein bisschen so, dass du im Laufe von The Witness eine Sprache lernst. Ja, weil du die einzelnen Prinzipien der Puzzles selber rausfinden musst und sie dann in ihrer Komplexität immer drastischer werden und dann auch kombiniert werden mit verschiedenen Elementen, sodass du also am Anfang zwar, du kannst dich schon überall bewegen, aber du stellst dann einfach fest, du kommst halt an vielen Orten nicht weiter. Ich stehe auch ständig vor irgendwelchen Rätseln und frage mich, sollte ich das jetzt schon lösen können, weil irgendwie verstehe ich es nicht. Aber ich kann dazu noch keine wirkliche, also ich weiß, es ist ästhetisch wunderschön, es ist so subtil gehalten, es gibt fast keinerlei Musik in dem Spiel. Was es stattdessen gibt, sind also Audiofragmente, das sind oftmals entweder poetische oder philosophische Texte, und es ist also ein sehr abstraktes Spiel, in dem ich noch nicht so genau weiß, worum es eigentlich geht. Und weil das natürlich mit dazu gehört zu so einer Rezension, warte ich erst noch, bis ich mit The Witness fertig bin. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, für jede Person, diese Empfehlung habe ich auch bekommen, und die kann ich nur so weitergeben. Wenn man The Witness spielen möchte, sollte man sich unbedingt ein kleines Büchlein zulegen und immer mit einem Zettel und Stift dort sitzen, weil man wird tatsächlich in der Situation sein, sich selber Notizen machen zu müssen, um nachzuvollziehen. Man muss eben nicht nur das Puzzle lösen, sondern man muss die Prinzipien verstehen, nach denen man es gelöst hat, um dann wiederum schwierigere Puzzle zu lösen.
Das ist eigentlich so eine schöne, ich würde schon fast sagen, alte Technik, die ich lange nicht mehr hatte. Also, dass ich mir tatsächlich irgendwie einen Zettel, weil ich habe gerade so ein bisschen so einen kleinen Flashback, ich habe übrigens kleiner Hint noch, heute Morgen Flashback-TV entdeckt, eine Seite, auf der man 80er- und 90er-Jahres-Sendungen quasi als Stream schaut, Exkursion Ende. Aber ich habe gerade so daran gedacht, wie ich früher auch so für zum Beispiel Indiana Jones, The Fate of Atlantis und sowas auch irgendwie Zettel liegen hatte, um irgendwelche Rätsel zu lösen. Oder ich glaube sogar für auch sowas wie Zelda oder so, mir dann irgendwelche Sachen aufgemalt habe oder irgendwie Notizen gemacht habe. Also auch bei ganz simplen Spielen, wo man, glaube ich, heutzutage ziemlich vollgeklatscht wird mit irgendwelchen Tipps oder zumindest dem Angebot für, hier hast du noch einen Tipp. Und dass man dann halt früher mehr so tatsächlich wie so ein kleines Buch geführt hat, so wie Nathan Drake sein Buch hat.
Ja, so ähnlich verhält es sich tatsächlich. Man muss natürlich die entsprechende Geduld mitbringen, denn es kann in The Witness durchaus passieren. Wir können ja im Thema der Woche nochmal darüber sprechen, inwiefern es sich da anbietet, Guides zu benutzen, ja, und also sozusagen ins Metaspiel dann auch eventuell einzusteigen, wenn man das Bedürfnis hat, alles zu komplettieren. Aber diese Aufzeichnungen, die man sich machen muss und die Gedanken, die man sich machen muss, sind schon reichlich anspruchsvoll. Ich kann als Beispiel sagen, dass es gibt einen Rätseltyp, der ist für mich wahnsinnig schwer zu lösen. Ich kann das jetzt nicht erklären, das kann man wahnsinnig schlecht in Worte fassen. Aber das Interessante dabei ist, dass man sozusagen, wenn du jetzt neben mir stehen würdest und ich würde The Witness spielen, dann würde es für dich überhaupt keinen Sinn ergeben, was ich da mache. Währenddessen aber in meinem Kopf sozusagen ich allerlei mögliche Optionen in diesem Rätsel durchdenke. Und ich habe bei einem tatsächlich mal in den Guide geschaut, weil ich habe es nicht hinbekommen. Und ich habe in die Lösung geschaut, wollte eigentlich nur rauskriegen, wie ist die Lösung, damit ich dann überlegen kann, warum ist das die Lösung? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Also es ist tatsächlich wirklich intellektuell hochgradig herausfordernd. Ich mag aber auch die philosophischen Fragmente, die immer wieder eingestreut werden und werde deshalb in den nächsten Folgen wahrscheinlich hin und wieder einen kleinen Einblick aus The Witness mitbringen. Hast du was dabei, Tobi, für die Spielewoche?
Ich habe weiterhin Dance Dance Revolution gespielt. Darüber habe ich ja letztes Mal schon ausführlich gesprochen. Aber was mir nochmal aufgefallen ist, ich bin mittlerweile relativ gut, zumindest bei den Songs, die ich schon häufiger gespielt habe, im Basic-Modus. Also es gibt halt so einen Beginner-Modus, den finde ich mittlerweile schwieriger, weil die Pfeile so ganz langsam einfliegen und du stehst da dann immer und verpasst dann teilweise mehr Pfeile als in dem Basic-Modus, der halt einen Schritt eigentlich schwieriger ist, weil es einfach so lange dauert. So, du denkst, okay, da kommt jetzt der Pfeil und verpasst.
Ja, du kommst aus dem Rhythmus dann, ne?
Genau, du kommst nicht so richtig in den Rhythmus rein und du wirst auch nicht warm. Das ist nicht so toll. Was halt auch schwierig dann ist, ist, ich finde, der Anstieg von Schwierigkeitsgrad zwischen Basic und Difficult ist einfach zu hoch. Also ich hätte ganz gerne einen Schwierigkeitsgrad, der mich noch fordert, also mehr fordert als der Basic-Modus, weil da treffe ich mittlerweile halt fast alles. Also wenn ich mal einen Pfeil nicht erwische, dann liegt das entweder daran, dass ich irgendwie auf der Matte falsch stehe und dann schnell wieder zurückhüpfe oder tatsächlich einfach kurz über was anderes nachgedacht habe und dann, das ist auch sowas, da muss man im Zen-Modus sein und einfach irgendwie den Kopf freikriegen. Deswegen spiele ich das auch so gerne morgens.
Bräuchtest du eigentlich so einen Mezzo-Difficult-Modus, der quasi so dazwischen liegt, zwischen normal und difficult?
Ja, genau, weil beim normalen Modus kommen die Pfeile relativ hintereinander und da ist aber auch mal eine Zeit lang kurz auch eine Pause da, aber beim Difficult-Modus ist es tatsächlich so, dass da teilweise Pfeile nebeneinander liegen, wo ich gar nicht weiß, wie ich das machen soll, wo mein Kopf das noch gar nicht so richtig erfassen kann, was ich da eigentlich sehe. Also ich habe es auch ein, zwei Mal schon mal geschafft, tatsächlich eine Stage nur zu schaffen, weil du musst mindestens ein C bekommen, bei einem D bist du failed, amerikanisches Notensystem halt, aber das finde ich halt einfach so ein bisschen frustrierend, weil beim Basic-Modus ist es so, ja, okay, schaffe ich halt, ist so ein Workout, macht Spaß, aber es fordert mich nicht genug, damit ich mir denke, ah, okay, da will ich jetzt nochmal ran und Difficult ist halt einfach so, dass ich danach immer frustriert bin und mir denke, nee, das schaffe ich nicht, das ist unmöglich.
Ich hatte jetzt kürzlich das erste Mal ein Rockband bzw. Guitar Hero, ich weiß gar nicht, von was das genau war, ein Controller in der Hand. Ja,
wahrscheinlich Guitar Hero.
Weiß
ich nicht, wie sah der denn aus?
Oh, das war also im Grunde eigentlich eine Plastikgitarre.
Ja.
Anstatt des Seitenverlaufs sind quasi dort, ist da so ein Hebel, der sich hoch und runter klappen lässt.
Genau.
Und dann sind an den Bünden eigentlich, sind insgesamt 6 Knöpfe. 3 immer in einer Reihe, 3 oben und 3 unten. Ja. Und ich glaube, das müsste Guitar Hero gewesen sein.
Nee, das dürfte dann was anderes sein, weil Guitar Hero hat die Knöpfe nicht übereinander, sondern das sind einfach mehrere Knöpfe nebeneinander gelegt, so wie Chords quasi.
Aber ist es nicht gibt es da nicht einen Unterschied in der Version der Guitar Hero Version? Weil ich habe das tatsächlich auch, ich kenne mich damit nicht gut aus. Ich habe das nur bei einem Freund von mir gespielt. Und da war das dann, habe ich die ganz interessante Erfahrung gemacht. Ich spiele ja Gitarre, ne?
Ja.
Und auch jetzt nicht gerade erst seit kurzem. Und der Guitar Hero Controller allerdings, also erstmal schien der mir gar nicht so unintuitiv. Aber dann, als ich das dann gespielt habe, habe ich gemerkt, das verknotet mir richtig so mein Gehirn. Weil für mich das Gitarrenspiel fühlt sich ganz anders an. Also eine Sache, die mich da echt fertig gemacht hat, war zum Beispiel die Tatsache, dass man teilweise mehrere, also ich hatte ja gesagt, es sind immer 3 in einer Reihe, gibt es eine Reihe oben und eine Reihe unten. Und da musste man dann teilweise 2 Knöpfe, die nebeneinander liegen, drücken. Das ist sozusagen auf der Gitarre ist das, entbehrt das jedweder Logik, weil du damit quasi die Saiten quasi gleichzeitig an, auf der einen Seite ja, gleichzeitig. Du
bräuchtest ja nur den einen drücken.
Richtig, weil der vordere den hinteren ja quasi dann sozusagen annihiliert. Ja. Also man, dadurch schwingt die Saite ja so, wie sie halt kurz gegriffen wird. Das
ist halt wie, als würdest du ein Capo anlegen und halt.
Und hinterm Capo spielen.
Genau, hinter Capo noch den Zeigefinger einmal komplett auf den Bund legen. Kann man halt machen. Wenn man danach ja quasi wieder was vorne spielen will. Aber es wäre so, als würdest du dann ständig hinter dem Zeigefinger spielen.
Also es war schon eine interessante Erfahrung. Ich habe irgendwie Good Charlotte oder sowas habe ich da irgendwie gespielt. Ich weiß nicht mehr genau. War eine interessante Erfahrung. Aber ich glaube, also es schien mir doch der Fall zu sein, dass zumindest jetzt nach einer halben Stunde irgendwie das einfach mal so machen, scheint mir Guitar Hero mit dem tatsächlichen Gitarrenspiel nur sehr bedingt was zu tun zu haben. Allenfalls als Rhythmusübung vielleicht.
Es ist eine Rhythmusübung, es ist ja vor allem ein Partyspiel. Also Gitarrenspielen dauert ja einfach seine Zeit lang, bis man es einigermaßen semi-mäßig kann, also vor sich hin schrammeln kann. So, wenn ich mir an so meine ersten Gitarrenübungen autodidaktisch denke, was habe ich da irgendwie einen Unsinn vor mir hergeschrammelt. Dementsprechend soll das ja auch einfach nur so sein, dass du auf einer Party halt sagen kannst, hey, hier, nimm mal das Teil hier in die Hand und du musst hier nur die Tasten drücken und dass es dann halt eher die Idee ist. Ich finde aber halt, es hatte seine Berechtigung bis zu dem Punkt, als Rocksmith rausgekommen ist, was jetzt weniger Partyspiel ist, aber ja tatsächlich das Gitarrenspielen an der Konsole perfektioniert hat.
Na, perfektioniert würde ich nicht sagen. Na, besser als es hat es möglich gemacht,
ja.
dass quasi eine richtige Gitarre per USB anzuschließen. Damit. Es gab ja auch noch Rocksmith 2, aber ich hatte das auch und habe das auch eine ganze Weile gemacht, letztendlich aber dann irgendwie doch das Interesse daran verloren. Es hat ein paar nette Kniffe, man kann auch ein paar nette Übungen damit vollziehen, die ansonsten jetzt nicht so einfach zu machen sind. Und es hat natürlich so tolle Sachen, dass man Riffs und also Soli beispielsweise sehr gut aufschlüsseln kann und dann nur einzelne Sequenzen üben kann. Aber letztendlich habe ich mich dann immer so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen gefangen darin gefühlt, in dem, was es mir vorgibt. Und außerdem ist da immer dieser leichte Input-Lag, den man einfach auch mit viel gutem Willen bekommt man den einfach nicht raus. Und das hat für mich dann nicht sonderlich gut funktioniert auf lange Sicht. Deshalb spiele ich lieber so Gitarre, ne?
Ja, also dann gibt es ja auch noch andere Anbieter für, also ist ja auch die Frage, was man damit machen will. Will ich mich mit der Gitarre an die Konsole setzen und halt was spielen mit einem leichten Lag oder will ich wirklich Gitarre lernen? Also ich hatte immer noch den Gedanken, dass ich mir das mal irgendwann besorge, um meine Gitarrenskills zu verbessern.
Ja, das kann man machen, also weil man lernt zumindest, ich glaube Basics kann man ganz gut damit lernen mit Rocksmith. Aber mir scheint es doch so zu sein, dass, also ab einem gewissen Level ist es sowieso gut, im Ensemble zu spielen. Und ich glaube, es ist dann doch irgendwie ganz gut, wenn man sich irgendwie mit jemandem eher hinsetzt und dann zusammen irgendwie was spielt und was übt, ja, und sich gegenseitig dann vielleicht auch so ein bisschen rausfordert und sich Sachen erklärt und so Techniken zeigt. Das scheint mir irgendwie fruchtbarer zu sein. Das macht Rocksmith nicht unbedingt überflüssig. Ich glaube auch, dass Rocksmith gar nicht den Anspruch hat, Gitarrenlehrer überflüssig zu machen. Es ist eine gute, sagen wir es mal so, es ist eine passable Übungssoftware. Ja, das könnte man schon sagen.
Da gibt es halt auch noch Alternativen, die halt nicht gamifiziert sind.
Das ist richtig, ja. Tobi, jetzt haben wir echt lange irgendwie hier verweilt, obwohl ich eigentlich ja gar nichts, also eigentlich waren wir beide so vor der Sendung, haben wir noch gesagt, eigentlich haben wir gar nicht so richtig gespielt, damit machen wir die Spielewoche sehr kurz. Jetzt so 20 Minuten später, warum reden wir eigentlich über Rocksmith?
Ja, als Gitarreros, müssen wir natürlich, wenn wir von Dance Dance Revolution, aber ich habe ja auch letzte Woche schon mal gesagt, das ist ja auch so ein ganzer Wurf, das war auch noch so ein Gedanke, den ich hatte, an Partyspielen, wo PlayStation ja auch mal was versucht hat, also zwischen Party und Unterhaltungsspiele, so in diesem Bereich, so in diesem hybriden Bereich zwischen irgendwie Tanze oder Spiele Gitarre und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht mehr da. Also, dass das irgendwie kein Thema mehr ist. Also, dass es vielleicht auch einfach dass die, das Wii zum Beispiel damals einfach denen das Wasser abgegraben hat oder ist einfach nicht mehr so der Markt ist. So das VR jetzt noch irgendwie so ein Versuch ist, aber so dieser ganze Zubehör-Spiele-Kram, so es gibt jetzt noch sowas wie Playlink, das ersetzt es natürlich, so was diese Quizspiele angeht, was vorher halt Buzz war, aber so diese große Welle der, das sind alles so Casual-Games für auch mal eine Party. Weißt du, ob es da noch was gibt?
Also ich glaube, die Beobachtung, dass Playlink sozusagen das neue Buzz ist, beziehungsweise etwas flexibler als Buzz, weil es damit ja nicht nur Quizspiele gibt, sondern auch irgendwie interaktive Erzählungen oder interaktive Filme, könnte man sagen. Das trifft, glaube ich, zu. Ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen. Ich erinnere mich außerdem daran, es gab doch das nicht Dance Dance Revolution, nicht Let's Dance, sondern Just Dance, genau, das hatte ich nämlich in der letzten Sendung schon verwechselt. Just Dance, was irgendwie auch mit einfacher Handyverbindung funktioniert, wo du also keinen Controller, glaube ich, brauchtest. Irgendwie sowas war da, glaube ich, der Fall. Auch SingStar, was irgendwie auch mittlerweile mit einer Handyverbindung funktioniert.
Stimmt, Just Dance gibt es für die PS4.
Ja, ich glaube, das sind also so Sachen, die es schon noch gibt. Ich persönlich bin einfach jenseits der Zielgruppe, also komplett, ja. Aber ich weiß gar nicht. Also es ist sicherlich, die Hochphase dieser Zeit ist sicherlich vorbei, als man irgendwie bei der Party, auf einer Party irgendwie SingStar angeschlossen hatte, was ja irgendwie...
Vielleicht gehen wir auch einfach auf keine Partys mehr.
Ja, also ich gehe sowieso auf keine. Aber du hast ja gestern gefeiert, Tobi.
Ja.
War das denn, hattest du da Dance Dance Revolution, hast du es da so aufdrapiert irgendwie in der Ecke?
Nee.
Hat sich nicht gelohnt?
Ich hatte einfach nicht das Gefühl, also A, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir jetzt so die Party dafür sind, weil wir einfach nicht so viele Leute waren. Und es kam mir so ein bisschen komisch vor, so von wegen, ja, falls jemand noch Bock hat, eine Runde Dance Dance Revolution zu spielen, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass alle irgendwie super Bock da drauf haben, also dass das auch alles Leute sind, die sagen, oh, voll cool oder so, oder wenn das irgendwie jemand, also ich habe das halt neben meiner Couch liegen, entdeckt hätte und gesagt hätte, oh ja, hier können wir das mal spielen. Nee, wir haben im Endeffekt haben wir nicht nachmachen mit Wigald Boning irgendwie ohne Ton geguckt und uns da bespaßt auf der Couch, wie die irgendwelche Sachen in die Luft jagen. Nee, also ich fand aber auch, diese SingStar-Zeit war immer sowas halb Lustiges, halb Anstrengendes, je nachdem, wer da dran war.
Ja, das stimmt. Ich habe keine einschlägigen SingStar-Erfahrungen gemacht, insofern.
Nicht?
Nee,
nicht wirklich. Schon.
Also nur sehr, sehr bedingt. Ich glaube, ich habe das irgendwie ein, zweimal in meinem Leben überhaupt nur gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich möchte mich auch überhaupt nicht auf so ein hohes Ross setzen und irgendwie sagen, ja, weil ich bin ja Musiker und deshalb ist das alles so simpel und doof für mich. Nein, das macht schon Spaß. Also eine Karaoke-Maschine kann großes Vergnügen mit sich bringen, auch wenn sie nicht jetzt den, auch wenn man gar nicht da mit dem Anspruch hingeht, es muss jetzt irgendwie toll musikalisch sein, das soll ja vor allem Spaß machen und es soll zugänglich sein für alle und das finde ich super gut. Aber es war irgendwie in meinem, in meiner Peer Group, ja, in meinem Zirkel nie so, dass es jetzt dass es das da ständig gab. Es war dann halt oft so ein bisschen, vielleicht der Ersatz für mich war dann so, dass ich tatsächlich lange Zeit, früher, wenn ich oft auf Partys gegangen bin, war es irgendwie schon toll, wenn man da eine Gitarre hatte. Und dann irgendwie so ein bisschen, weil ich war dann ganz gerne auch so ein bisschen so dieser Typ, der so ein bisschen in der Ecke sitzt und vor sich hinklimpert und dann hin und wieder mal mit Leuten spricht und dann
sich ja, so wieder... Ja, ich weiß, ich war dabei.
Ja, also das ist einfach auch ein bisschen... Typ. Ja, das kann man verurteilen, aber das ist der Rückzugsort des Introvertierten, der eigentlich auf eine Party geht, weil er irgendwie auch sich verpflichtet fühlt, auf eine Party zu gehen, aber eigentlich ganz gerne auch irgendwie einfach nur ein bisschen klimpern möchte.
Ach du, ich hätte dir gestern auch tatsächlich die Gitarre irgendwann in die Hand gedrückt und gesagt, hier Stefan, schön, dass du da bist. Hier ist die Gitarre.
Mal. Setz dich einfach mal in die Ecke, komm, ist gut.
Nein, ich finde das ja auch tatsächlich schön. Also ich bin dafür einfach zu schlecht, ganz ehrlich. Und dann, ich finde auch für andere Leute auf Partys spielen artet, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, als ich ein bisschen besser war und ein bisschen was konnte, das artet dann schnell in so, spiel nochmal hier, Star of 69, nee, kannst du nicht, spiel nochmal Wonderwall. Und das finde ich, ist so, du spielst halt auch irgendwas Schönes und dann kriegst du irgendwie so, bist du auf einmal so eine Musikanlage und mittlerweile ist es ja dann auch so, nee, ist nicht so gut, ich mach nochmal das Original an, dann können wir das mitsingen. Finde ich einfach,
ja, das
finde ich einfach nicht schön. Ich spiele auch sehr gerne einfach für mich alleine zu Hause und ärgere die Nachbarn.
Nee, ich glaube tatsächlich auch, dass, also auf einer, wenn man das Oder sagen wir es mal so, idealerweise sollte das dann ja so sein, dass man, wenn man dann auf einer Party Gitarre spielt, finde ich es ganz gut, wenn man nicht zu sehr sich in den Vordergrund drängt, beziehungsweise auch nicht so in den Vordergrund gezogen wird, sondern wenn man das tun kann und sozusagen man malt so ein bisschen Atmosphäre, malt ein bisschen Hintergrundmusik aus, man ersetzt quasi die Musik, die sonst im Hintergrund laufen würde. Das finde ich eigentlich irgendwie eine ganz nette Angelegenheit. Was ich auch ein schönes Format finde übrigens, und jetzt sind wir komplett weg vom Thema, ist, es gibt immer bei uns so einmal im Jahr so eine Proberaumparty. Mhm. Und da sind dann quasi also verschiedene Bands, die in den jeweiligen Proberäumen eben proben. Ja, also das bezieht dann unter anderem auch mich und meine Band mit ein. Und dann wird da quasi so auf der Bühne wird eine komplette Backline zur Verfügung gestellt, also mit Drums, mit Gitarren, mit Amps und so weiter. Und dann gibt es schon so einzelne Slots, wo man dann sagt, dann spielt jetzt mal hier die Band irgendwie, spielt jetzt einfach mal 5 Songs oder so. Aber jetzt nicht so hier, wir machen jetzt eine Stunde Konzert oder so, sondern man spielt dann halt so ein paar Songs und zeigt so ein bisschen, was man so gemacht hat in dem Jahr. Und ansonsten ist es aber auch, ist es so ein bisschen Open Stage und dann können Leute einfach mal auf die Bühne gehen und können ein bisschen rumprobieren und so. Das finde ich irgendwie ein sehr schönes Format, weil dadurch hat man quasi immer so ein bisschen originäre Musik, die nicht einfach nur quasi keine Musik aus der Dose, ja, sondern immer originäre Musik. Und zugleich ist es aber doch so, dass man irgendwie auch oft, dass man sich dann unterhalten kann, dass es auch was einen Mitmachaspekt hat. Das ist für mich die eigentliche Verwirklichung des SingStar-Versprechens. Und mit diesen Worten kommen wir nicht zum Sport, sondern wir werfen einen Blick in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Und das ist die Nummer 1. Hirnforscher Manfred Spitzer gibt der AfD einen Korb. Von Christoph Meyer. SWP, wofür steht nochmal SWP? Für die Südwestpresse? Südwestpresse. Genau. Wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes. Am 27. September, Tobi, wurde eine Enquete-Kommission ins Leben gerufen mit dem Titel Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Den Link zu dieser Pressemitteilung findet ihr ebenfalls bei uns in den Shownotes. Wolfgang Schäuble zufolge soll diese Kommission, Zitat, die Entwicklungsperspektiven der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der künftigen Arbeitswelt untersuchen und die ökonomischen und sozialen Potenziale einer Modernisierung prüfen. Zitat Ende. In dieser Kommission sind 19 Bundestagsabgeordnete und 19 Sachverständige. Jetzt gab es Folgendes. Also in dieser veröffentlichten Pressemitteilung vom Bundestag standen die Namen aller Bundestagsabgeordneten, die dort drin sind und auch der jeweiligen Sachverständigen, respektive der Partei, von der sie also nominiert bzw. vorgeschlagen wurden, aufgelistet. Und wer stand für die AfD da drin?
Nein!
Professor Dr. Manfred Spitzer. Ich wurde dann darauf hingewiesen, dass von Bernhard Runzheimer.
Kannst du dir nicht ausdenken.
Dass Manfred Spitzer darin auftaucht. Und ich meine, wir haben ja schon auch mal eine Folge gemacht, in der wir, glaube ich, über Manfred Spitzer gesprochen haben, beziehungsweise in der Presseschau kam er häufiger schon vor. Wir alle erinnern uns gut an Manfred Spitzer aus der Killerspiel-Debatte, hier in Anführungszeichen genutzt aus den Nullerjahren. Aber auch gegenwärtig ist Manfred Spitzer ja immer noch ein gern gesehener Gast in Talkshows. Und als ich das Dokument dann allerdings aufgerufen habe, diese Pressemitteilung, war der Name wieder entfernt. Es stand dann nur NN. Ja? Und scheinbar ist es so, dass also laut der Südwestpresse die AfD Manfred Spitzer vorgeschlagen hat für diese Kommission. Ah. Allerdings ohne ihn gefragt zu haben.
Okay, okay.
Und Manfred Spitzer hat dann eben zuerst um Bedenkzeit gebeten und hat also gesagt, er hat es in einem Interview dann auch nochmal erläutert, er hat sich dann gedacht, naja, also man ist ja dann in dieser Kommission nicht als Parteivertreter oder sowas, sondern er ist dann eben einfach nur in dieser Kommission als Wissenschaftler, der er ja ist, hat dann allerdings doch abgesagt. Und ich zitiere hier aus dem Artikel aus der Südwestpresse, der wiederum ein Zitat von Manfred Spitzer enthält. Der Newsletter mit seinem Namen sei nicht up to date und ergo falsch. Manfred Spitzer: Ich war nie und ich bin kein Mitglied dieser Enquete-Kommission. Ende Manfred Spitzer. Grund für seinen Rücktritt sei gewesen, Manfred Spitzer, dass ich auf keinen Fall mit der AfD in Verbindung gebracht werden möchte, deren Ziele und Vorstellungen ich nicht teile. Zitat Ende. Für jede andere der im Bundestag vertretenen Parteien hätte er den Ruf in die Expertenrunde aber angenommen, so der Hirnforscher. Hier, Zitat Ende. Es war ein Zitat im Zitat. Das ist ein bisschen ungeschickt jetzt zitiert gewesen. Aber mei. Also ich glaube, die Botschaft ist klar geworden. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Botschaft, dass Manfred Spitzer, so kontrovers er auch sei, ganz klar sagt, mit der AfD möchte er nicht in Verbindung gebracht werden. Deshalb schlägt er diesen Ruf aus, wenngleich es die Möglichkeit gäbe, natürlich für andere Parteien ihn vorzuschlagen.
Aber spannend. Meine erste Reaktion war, okay, Manfred Spitzer ist also da jetzt drin, aber schön quasi Vorurteile aufgeräumt, so, weil ich hätte jetzt gedacht, oh Gott, macht er das jetzt tatsächlich so? Also zuletzt ja, ist er ja, glaube ich, von ein paar Positionen zurückgerudert. Da hatten wir, glaube ich, mal drüber gesprochen. Zumindest kam es auch mal im Podcast vor, so, wo ich eigentlich dachte, ach, ist ja ganz spannend, wie sich Manfred Spitzer jetzt irgendwie entwickelt. Und das hat mich jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen geschockt, so, was läuft denn da jetzt?
Ja, das ist das Ding. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich sagen kann, dass Manfred Spitzer zurückgerudert ist, weil ich habe ihn bei Hart aber fair gesehen. Und da hatte ich den Eindruck, dass seine Positionen doch, also die sind nach wie vor wahnsinnig drastisch, wenn es also und sehr auch sehr ist eine sehr konservative Position, die also wenig von Medienbildung und sowas hält. Zugleich, ich glaube aber, was Manfred Spitzer an Entwicklung durchgemacht hat, ist, er ist sich der Kritik mittlerweile sehr bewusst und weiß um die Kontroversität seiner Thesen, die er aufstellt und auch seiner Aussage und wie er sie treffen muss, damit er eben sozusagen das genau auf den richtigen Punkt bringt und genau in der Presse auch platzieren kann. Und das erhöht irgendwie wiederum dann seinen Entertainment-Faktor. Und ich kann halt eben einfach nicht, ich muss sagen, auch wenngleich ich mit ihm so gut wie nie irgendwie einhergehen kann und fast immer irgendwie widersprechen würde, ist es doch irgendwie auch immer interessant, wenn er in einer Talkshow ist. Und das macht ihn ja auch gerade so beliebt, so populär und so einem gern gesehenen Gast. Man könnte ja auch mal andere Neurobiologen, andere Hirnforscher, andere Psychologen zu dem Bereich einladen. Aber es muss dann immer Manfred Spitzer sein, weil der
fehlt ja die Provokation. Und, also, und dadurch ja auch das Unterhaltsame, wenn sich Lobo und Manfred Spitzer über ihre Frisur streiten, was ja dann auch irgendwann absurd ist, ist das halt kein trockener, wir reden jetzt mal über Medien und was daran dran sein könnte oder was daran nicht dran sein könnte, dass irgendwie zu viel Medienkonsum höhenschädlich ist und so weiter. Also jetzt sehr verkürzt, schon die verkürzte Darstellung von Manfred Spitzer.
Die Verkürzung der Verkürzung sozusagen. Ja.
Genau, auf das einzelne inhaltliche Atome zurückgestutzt. Nee, also es ist ja schon auch unterhaltsam. Was ich eher interessant finde, als zum tausendsten Mal über Manfred Spitzer zu sprechen, weil sowas nutzt sich ja auch irgendwann ab. Ab einem bestimmten Punkt ist sowohl Manfred Spitzer und jetzt auch bewusst über die Provokation, die ja eine bewusste ist, doppeltes bewusst, auch zum Beispiel Sarrazin, ist ja ab einem bestimmten Punkt langweilig, weil es ist so, ah ja, okay, jetzt kommt er wieder mit seinen Bildschirmen, ah ja, okay, jetzt kommt er wieder mit seinen Ausländern. Das zieht ja dann ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr, weil es quasi die Provokation ist, verpufft. Man entdeckt das, was dahinter steht. Eigentlich alter, teilweise brauner Wein, also jetzt nicht Manfred Spitzer, sondern Sarrazin.
Ich habe neulich das Buch von Sarrazin in der Hand gehabt, das neue Buch. War ich kurz in der Bücherei und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht so, oh mein Gott. Also ich habe es gar nicht über mich gebracht, das zu lesen, obwohl ich lese ja wirklich viel und gerne, aber die Abstrusität dessen und die augenscheinliche, also Unreflektiertheit, ja, hat mich ein bisschen, ich verstehe das nicht so ganz, wie, also, und es tut mir jetzt leid, dass wir jetzt, ich will über Manfred Spitzer gar nichts dergleich Krasses sagen, aber über Sarrazin, also dass man sozusagen, dass man sowas einfach mal so schreiben kann, ich weiß es nicht, das macht mich wirklich ein bisschen fertig.
Na, das konnte man damals ja noch nicht einfach so schreiben, sondern war ja ein Skandal, aber wie gesagt, ich will sie auch nicht inhaltlich gleichsetzen, aber ja, es sind zwei Personen, die bewusst mit der Provokation, und da ist nämlich das, was ich eigentlich interessant finde, was ich ja gerade sagen wollte, nicht zum tausendsten Mal über Manfred Spitzer zu reden und seine Thesen, sondern dass die AfD Manfred Spitzer auswählt, sagt doch einiges über das Medienverständnis und den Kulturpessimismus der AfD aus.
Natürlich, ja. Klar. Also ich meine, die AfD würde sich wahrscheinlich wünschen, liebend gerne von dem Renommee und auch der, also der Einschlägigkeit, der Beliebtheit von Manfred Spitzer in irgendeiner Form zu profitieren, um dann sagen zu können, wenn Manfred Spitzer in dieser Kommission irgendwie in dem, in Anführungszeichen, irgendwie klar Schiff macht und sagt, berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt, vergiss es mal komplett mit irgendwelchem Digitalkram.
Schön der Abakus wieder rausgeholt, der Taschenrechner ist auch schon digital.
Und dann ich glaube, das würde der AfD natürlich in die Karten spielen, und es überkommt mich schon, wenngleich ich mit keinem der beiden, weder mit der AfD noch mit Manfred Spitzer, sonderlich sympathisiere, eine gewisse diebische Freude bei dem Gedanken daran, dass die AfD ihn einfach nominiert, ohne überhaupt nachzufragen, und er sagt so, nee, will ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Machen wir mal Nummer zwei, was hast du dabei?
Nummer zwei, vielleicht etwas unpolitischer, aber trotzdem auch vielleicht in die Retro-Kerbe des den Wunsch nach Vergangenem. Nintendo hat ein Patent angemeldet. Gefunden worden ist das von dem Nutzer Siliconera. Der Artikel ist jetzt allerdings von Tom Phillips, erschienen auf Eurogamer.net am 5.10., also gestern. Nee, vorgestern, wenn ihr die Folge hört, noch diese Woche, relativ frisch. Nintendo hat ein Patent angemeldet und man sieht auf den Patentzeichnungen ein Case für ein Smartphone. Und es gab ja in der Vergangenheit, gab schon relativ viele so Silikonhüllen, wo du auf der Rückseite die Abbildung eines Gameboy hattest. Dass, wenn du dir das Telefon noch ans Ohr gehalten hast, dass es so aussieht, als würdest du mit deinem Gameboy
telefonieren. So eine Schutzhülle eigentlich.
Genau, eine, ne? Schutzhülle.
Gameboy-Design.
Fand ich immer ganz gackig. Hat mich aber nie
über... Gackig? Was bedeutet das?
Na, lustig.
Also Gag im Sinne von...
Ja, so, wirklich? Guck mal hier, ich hab halt einen Nintendo, also ein Gameboy als Handy. Was jetzt dieses Patent aber davon unterscheidet, ist, dass es sich um eine Art funktionsfähige, also viel mehr ist auch noch nicht bekannt, außer wie das Ding aussieht, also die Zeichnung, dass es sich um eine funktionsfähige Hülle handelt, die sowohl mit deinem Screen anscheinend interagiert, also du drückst dann auf Tasten, klappst es quasi zu, wie wenn du so eine Klapphülle hast, hast ja normalerweise so ein Ledercase quasi von außen, was du dann so aufklappst.
Ja.
Und da ist es dann aber so, dass du so einen kleinen Ausschnitt hast, der quasi dann den Gameboy-Screen so ein bisschen nachmacht. Und du hast halt Tasten, wo ich es tatsächlich ganz spannend finde. Auf der einen Seite, was ist dann vielleicht auch, nämlich du musst ja Software dazu liefern.
Ja,
was stimmt, was Nintendo dann, ob sie dann vielleicht auch Gameboy, in Anführungszeichen Minis quasi portieren auf Smartphone. Oder ob es vielleicht auch tatsächlich neue Spiele gibt, also irgendwie sowas wie Super Mario Run, nur halt nicht mit Run, sondern tatsächlich ein vollwertiges Spiel. Also was da noch so ein bisschen um die Ecke kommt.
Also du könntest quasi, damit ich das richtig verstehe, das wäre quasi so, du hast ein Smartphone, dann hast du eine Hülle, die klappst du quasi zu, und dann ist die untere Hälfte des Screens oder so, ist dann bedeckt mit den Gameboy-Buttons.
Genau.
Klassischen grauen Gameboy-Buttons. Und oben, die obere Hälfte, ist quasi dann der quadratische Bildschirm, wo dann sozusagen dein Handy, würde dann quasi eine Hälfte, die obere Hälfte des Screens sozusagen nutzen, um dann, kannst du dann irgendwie Tetris oder irgendwie Super Mario 3 oder sowas irgendwie drauf spielen.
Genau, wo ich immer schon den Einwand hätte, das ist ja super klein, außer man hat halt jetzt irgendwie eins von den neuen super großen iPhones. Ich weiß nicht, wie groß ist dein iPhone? Also wenn ich bei meinem iPhone 5 die Hälfte des Screens wegnehme, habe ich wenig Screen.
Wie groß war denn der Gameboy-Screen damals? Der war doch auch gar nicht so groß, oder?
Schon, wenn du das Handy auf die Seite legst, schon so mal mindestens die Größe von dem Handyscreen. Also von dem Handy.
Meinst du echt?
Ich hab den viel kleiner in Erinnerung.
Gut, ich war aber auch selber kleiner. Also ich war
8. Ja.
Da war auch dieser Gameboy. Aber der Gameboy insgesamt ist ja schon so ein Oschi.
Also der große graue Gameboy ist ja schon ein stattliches Gerät. Ja.
Gameboy Color, der war glaube ich, ein bisschen das Gerät kleiner, aber der Screen war, glaube ich, genauso groß.
Ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, inwiefern der Screen dafür groß genug ist und ob es nicht vielleicht auch die Möglichkeit gibt, dass du das Ding aufklappst und dann quasi trotzdem damit weiterspielst. Also ich würde es spannender finden, dass man quasi so eine Art Klapphülle, so wie es ja auch Klapphüllen fürs iPad gibt, wo du dann unten eine Tastatur hast, dass man sowas quasi hat fürs Handy. Auf der anderen Seite habe ich mir dabei, als ich das gesehen habe, auch Gedanken gemacht, so, warum sollte ich mir sowas dann kaufen? Warum kaufe ich mir dann nicht auch einfach wieder irgendwie einen gebrauchten Gameboy auf eBay oder einer anderen Plattform und spiele einfach Gameboy? Also ich finde diese Nostalgie, die damit vorhanden ist, die aber dann doch nicht so weit geht, dass sie sagt, komm, ich kaufe mir einfach das alte Gerät, finde ich ganz spannend. Auf der anderen Seite, wie gesagt, finde ich es interessant, die Möglichkeiten des Smartphones dann einfach auszureizen. Dann ist aber auch wieder das Akkuproblem da. Also irgendwie...
Das ist halt, du hast halt, der Vorteil ist natürlich, du hast dann das auf einem Gerät. Und was ich allerdings, also das Problem, was ich am ehesten dabei sehe und wo ich sagen würde, wäre ich mal gespannt, es ist eine Patentanmeldung. Das heißt ja nicht, dass überhaupt irgendetwas irgendwann mal passieren wird.
Aber so als Gedankenspiel?
Als Gedankenspiel ist, glaube ich, ein Problem, das ich dabei sehen würde, die Tatsache, dass das Smartphone viel schmaler ist als der Gameboy. Und du ja das Smartphone, du müsstest das ja mit beiden Händen umfassen. Und ein Smartphone ist ja eigentlich dafür gemacht, dass du es mit einer Hand locker umfassen kannst. Zumindest, ich habe ja relativ große Hände und dann für mich wäre das halt so ein Ding. Ja, ich müsste das quasi so mit, dann müsste ich das irgendwie mit so meinen Fingerspitzen von hinten halten und dann irgendwie diese kleinen Buttons. Ich glaube nicht, dass das für mich gut funktionieren würde.
Muss man mal schauen, was draus wird, ob da überhaupt was kommt. Was ich auch ganz spannend fand, wie gesagt, war der Hinweis halt von Tom Phillips. It begs the questions, also Zitat, it begs the question, when will Game Boy emulation come to iOS and Android because this case looks really ready made for it. Also tatsächlich einfach, was passiert eigentlich mit der Software? Die Hardware-Anmeldung finde ich jetzt gar nicht so spannend, sondern eher, was spiele ich dann auf meinem Phone und reizt mich das? Weil irgendwie hat mich Mobile Gaming, auch Super Mario Run, irgendwie nie wirklich gekriegt. Nämlich genau das, was du gerade noch meintest, alles auf einem Gerät. Ich habe mittlerweile eigentlich einen großen Spaß daran, einzelne Geräte zu haben. So Hörbücher, läuft auf Alexa, so einzelnes Gerät. Wenn mein Handy alle ist, ist egal, es läuft weiter. Konsolen, Spiele laufen auf der PlayStation und so weiter und so fort und irgendwie nicht so dieses, ich habe alles in einem und irgendwie habe ich das Teil auch ständig in der Hand und kann es auch nicht mal weglegen. Oder noch toller, einfach analog, so ein Comic zum Beispiel lesen, kommt nicht zwischendurch, plopp, ja Tobi, was hast du diese Woche für die Presseschau von Stefan oder so, sondern einfach abgeschottet von der Welt sein. Deswegen,
ja, pass auf, wenn es das gäbe, ja, dann würde ich dir auch so Notifications in den Comic reinschicken.
So als posted. Gehst du vorher in den Laden? So, fragst die Verkäuferin. Ne? was wirst du diese Woche Tobi empfehlen? Ja, okay, kann ich das mal kurz haben? So als Post-it? Kannst du es auch schon mal in die Vorbestellerecke? So von wegen, ja, habe ich dir schon mal zurückgestellt. Und dann mit so einem diebischen Grinsen kriege ich das dann so.
So Post-its mache ich dann rein und frag dich dann so Sachen, dann kannst du dann darauf antworten.
Mach das mal, das würde ich eigentlich ganz lustig finden.
Nummer 3. Tobi, das neue Game Studies Magazin ist erschienen. Ich erwähne das nur ganz kurz an dieser Stelle als kleinen Lesetipp, ohne großartig irgendetwas dazu inhaltlich zu sagen. Es handelt sich dabei um das Game Studies Volume 18 Nummer 2, das ihr so wie immer findet auf www.gamestudies.org.
Ich habe da noch eine Frage zu.
Ja.
Ich bin ja relativ ungebildet in den Game Studies, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja.
Ist das ein Magazin, wo ich als Einsteiger einfach mal sage, ich lese das mal?
Wenn du eine akademische Vorbildung hast, würde ich sagen, ist das möglich.
Habe ich, glaube ich.
Ja, also das würde ich schon sagen. Ich würde es jetzt nicht empfehlen für Personen, die also keinen akademischen Background haben, weil dafür ist die Sprache doch eine sehr distinguierte.
Wenn ihr diesen Begriff jetzt verstanden habt, dann dürft ihr es lesen.
Wenn ihr diesen Begriff verstanden habt, dann kann man, ihr dürft immer. Und man kann natürlich auch, das darf man auch alles nicht so hochhängen, man kann das natürlich auch alles relativ leicht dann übersetzen, aber es wird die Lektüre etwas erschweren, wenn man das also nicht hat. Aber ich kann ja zum Beispiel einfach mal so ein paar Titel hier vorlesen, wenn du möchtest, die in diesem Journal enthalten sind. Zum Beispiel, why do I have to make a choice? Maybe the three of us could non-monogamy in video game narratives.
Den hatte ich gesehen, relativ interessant.
Why do players misuse emotes in Hearthstone? Negotiating the use of communicative affordances in an online multiplayer game oder auch the semiotics of the game controller. Ich habe jetzt nicht die Namen der Autoren dazu gesagt, aber ja, also es sind einige Artikel, die meines Erachtens nach recht vielversprechend sind, findet ihr auf gamestudies.org. Nummer 4 ist auch eine Leseempfehlung und zwar in eigener Sache. Das ist jetzt auch der abschließende Aspekt dieser Presseschau. Und zwar läuft gegenwärtig auf pixeldiskurs.de, eine Seite, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, eine Themenreihe mit dem Titel Potenziale und Grenzen von Nintendo Labo. Ihr findet den jeweiligen Einstiegsartikel, der zukünftig auch die Sammlung von allen Artikeln aus der Themenreihe ist, auf pixeldiskurs.de. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und es ist dazu bislang ist der Einführungsartikel erschienen, dann ist der erste Artikel aus der Themenreihe Basteln und Spielen von Cynthia Wolf und Tessa Eigenbrot. Da geht es eigentlich, ist eigentlich wie eine, die beiden haben eigentlich so eine dialogische Rezension beziehungsweise auch erste Eindrücke von Nintendo Labo, vom Basteln und von den Spielen gegeben. Ich glaube, der Artikel, der jetzt kürzlich erschienen ist, der heißt dann mehr als Basteln und Spielen. Da geht es um den Entdeckenmodus von Nintendo Labo. Und im Laufe der nächsten Tage beziehungsweise der nächsten Woche werden noch einige weitere Artikel erscheinen. Behaltet also unseren Blog im Auge. Und zum Abschluss der Themenreihe. Das soll nicht verschwiegen werden. Wir werden uns da ein bisschen verspäten. Wir werden es nicht in der nächsten Folge schaffen, sondern wahrscheinlich eher in der übernächsten. Werden wir auch über Nintendo Labo im Podcast sprechen. Wir werden dann eine Person zu Gast haben, die auch an der, also Alexander Michaelis, der auch an der Themenreihe mitgearbeitet hat und uns ein bisschen seine eigenen Eindrücke mitbringen kann zum Nintendo Labo, zum Klavier, was man mit Nintendo Labo basteln kann. Ich bin sehr gespannt darauf. Und jetzt würde ich sagen, mache ich erstmal ein bisschen eine kleine musikalische Improvisation, bevor wir uns dann schließlich mit dem Thema der Woche beschäftigen. Das war eine kleine Klavierimprovisation, beziehungsweise Improvisation kann man eigentlich fast schon nicht sagen, weil das sozusagen, das Grundthema ist eigentlich aus einem Stück, an dem ich gerade bastle und das ist aber natürlich bei weitem noch nicht fertig. Deshalb habe ich es einfach mal so genommen und dann so ein bisschen drumherum geklimpert. Na, wie gesagt, als Interlude für den Podcast reicht's. Das Thema der Woche lautet Interferenzen des Metaspiels. Wir werden uns mitunter auf Trophies und Guides konzentrieren. Ich möchte dazu sagen, dass wir schon mehrfach über Trophäen gesprochen haben. Trophäen, aber das lässt sich natürlich auch auf Xbox-Achievements und Steam-Achievements und alles Mögliche anwenden. Die Folgen, in denen wir das bereits diskutiert haben, ist einmal Folge Nummer 15. Da haben wir gesprochen über, wie verändern Trophäen unser Spielerlebnis. Da haben wir mit Tobias Glaser gesprochen. Und in Folge Nummer 65 hatten wir das Thema Pling Platin mit Martin Schneidermann. Jenseits dessen aber soll es diesmal etwas spezifischer werden. Wir haben nämlich einen Kommentar bekommen von Ricer. Ricer ist auf pixeldiskurs.de gegangen und hat dort unter meine Spider-Man-Rezension Folgendes kommentiert. Hallo Stefan, hallo Tobi. Ist es ein Mythos, eine Schwäche oder ein Disclaimer der Kritik, dass einem positiv besprochenen Werk mehrmals angekreidet werden muss, dass es kein Meisterwerk ist? Selbst Tobi wurde es am Ende wohl zu viel. Smiley Face. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal kurz einen Stopp, und weil die zweite Hälfte des Kommentares ist dann die, auf die wir uns ja eigentlich beziehen wollen. Aber, also zwei Dinge würde ich gerne dazu sagen, für alle diejenigen, die die letzte Folge, die Spider-Man-Folge, gehört haben. Zum einen ist es so, dass wir bei der Spider-Man-Folge, das merkt man auch, ich habe mir die auch danach nochmal angehört, man merkt, wir haben da einen Schnitt drin. Denn wir mussten bei der letzten Aufnahme ein bisschen um einige Termine herumarbeiten, was dazu führte, dass mitten im Gespräch über Spider-Man waren dann einige Stunden Pause.
In denen ich sogar geschlafen habe.
Tobi hat sich ein bisschen ausgeschlafen. Ja,
weil ich eigentlich krank war.
Ich habe ein paar andere Angelegenheiten organisiert und letztendlich führte das dazu, dass wir, im Grunde könnt ihr euch das so vorstellen, wir haben morgens die erste Hälfte des Gesprächs aufgenommen und abends die zweite. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation für uns gewesen und hat dazu geführt, wenn man sich die Rezension genauer anhört, dass da einige Repetitionen drin waren und etwas Chaos, und es war nicht ganz so strukturiert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber hey, kommt vor. Deshalb kann es sein, dass ich das also wiederholt betont habe, ja, weil ich irgendwie nicht dran gedacht hatte, dass ich das letztendlich schon mehrfach gesagt habe. Ich habe es aber auch absichtlich mehrfach gesagt, weil es stimmt natürlich, Ricer, es muss einem Werk nicht angekreidet werden, dass es kein Meisterwerk ist. Ja? Aber ich habe das absichtlich so betont, aufgrund des Hypes um Spider-Man im Voraus. Weil es also so viele Stimmen gab, die Spider-Man in den Himmel gelobt haben, so viele Stimmen auch gab, deren Erwartungshaltung eine sehr hohe war, sodass es mir wichtig schien zu betonen, dass wir es bei Spider-Man keinesfalls mit einem Spiel zu tun haben, das irgendwie jetzt perfekt in jedweden Belangen sei. Zweifelsohne vielleicht ein Kandidat für Spiel des Jahres 2018. Ja? Aber eben nicht das, was jetzt einige Leute sich vielleicht davon erwartet haben. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Ja, und es ist ja, also das, was ich versucht habe, hatte ja auch aus meiner Perspektive zumindest, die hier jetzt viel weniger, also weil ich habe das Spiel ja nicht gespielt, ich habe ein paar Trailer und so gesehen, habe mich mit dir dann ausgiebig darüber unterhalten. Ich glaube halt auch, das ist halt einfach weiterhin, und auch das muss man im Spiel nicht ankreiden, aber so, dass man es halt einordnet, dass es halt ein Mainstream-Spiel ist. Es ist jetzt kein Inside, es ist kein es ist auch kein Florence oder so, sondern es macht Dinge, die andere Spiele schon gemacht haben. Das macht es wahrscheinlich, so wie ich dich halt verstanden habe, sehr gut. Aber es ist jetzt
Offenbarung.
Ja, ich will, also es hat jetzt keinen großen Kunstwerkanspruch oder einen große gesellschaftliche Kritikanspruch oder so. Also es ist nicht edgy. Also du hast ja auch irgendwann gesagt, es ist sehr poliert, und den Eindruck macht es auf mich. Das ist aber auch völlig legitim, genauso wie man ganz gut in einen Marvel-Film gehen kann. Man weiß genau, was man bekommt. Es ist mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Niveau. So, es macht Spaß, sich das anzugucken. Es ist aber nichts, wo ich danach irgendwie rausgehe und mir denke, oh, jetzt sehe ich die Welt um mich herum ganz anders, sondern es war unterhaltsam und jetzt gehe ich auch nach Hause. Es ist nichts, was mich noch tagelang verfolgt und beißt und wo ich mich auch erstmal frage, mag ich das überhaupt?
Es ist, wir kommen zum zweiten Teil des Kommentares von Ricer hier, der sozusagen als Anstoß für das Thema der Woche nutzen wollen. Ricer fährt nämlich fort und sagt Folgendes, auch über meine Spider-Man-Rezension in diesem Falle. Zitat: Stefan, einige Kritikpunkte der Rezension scheinen darauf zu beruhen, dass du dich in deinem Spiel stark, Fragezeichen, durch die Trophies leiten lässt. Wäre das Spiel nicht weniger Collect-a-thon, wenn man nicht ständig die Platin-Trophäe im Kopf hätte? Greifst du im Spiel auf Trophy-Guides zurück? Wenn ja, ab wann? Herzliche Grüße. Zitat Ende. Lieber Rice, erstmal vielen herzlichen Dank für den Kommentar und letztendlich auch für den, wenngleich für den nicht intendierten Anstoß der nächsten Podcast-Folge. Ja. Soll ich erst darüber sprechen oder willst du?
Sag du erstmal, du hast ja durchaus, also erstmal richtet sich das ja auch als Frage an dich, also.
Ja, also ich möchte sagen, wenn wir erstmal konkret bei Spider-Man bleiben, wenn ich darauf mich nochmal zurückberufe, wobei ich jetzt explizit dazu sagen möchte, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass alle, die diese Folge hören, auch die letzte Spider-Man-Folge gehört haben. Shame! Aber ansonsten...
Das ist auch so ein Trope seit Game of Thrones.
Shame ist ein Meme geworden, ja.
Shame, shame! Die Shame-Glocke, ich wackel jetzt hier nicht mit meinem Kaffeebecher rum, sonst ist hier alles voller Tee.
Also wäre Spider-Man weniger ein Collectathon, wenn man nicht ständig die Platin-Trophäe im Kopf hätte. Ich möchte dazu sagen, ich habe natürlich in der Spider-Man-Folge habe ich am Anfang klar gemacht, dass ich die Platin-Trophäe habe und dass ich mich auch darüber freue, dass ich sie habe. Allerdings ist es bei mir immer so, ich arbeite nicht bewusst auf die Trophäen hin, nicht von Anfang an. Jedenfalls. Ich lasse mich auf jedes Spiel ein, so wie es ist, und spiele es erstmal fertig. Erst am Ende, wenn ich durch bin, werfe ich überhaupt einen Blick in die Trophies. Ich sehe nämlich eine große Gefahr darin, also gut, es gibt dann Trophäen, die sind ausgeblendet, weil sie Spoiler enthalten würden, aber ich möchte auch gar nicht, dass meine Spielerfahrung sich an dem Metaspiel der Trophies orientiert. Warum sind die Trophies ein Metaspiel? Wir hatten das in vorherigen Folgen ja besprochen. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Die Annahme ist quasi, dass das Sammeln und Vergleichen von Trophäen und Achievements und so weiter eigentlich ein übergeordnetes Spiel ist, was auf einer eigenen Plattform stattfindet und in die einzelnen Spiele hineinreicht. Deshalb ist es sozusagen ein Metaspiel. Ich bin also quasi in der Situation, dass ich kann das eigentliche Spiel spielen, das wäre in dem Fall Spider-Man, oder ich kann das Metaspiel spielen, also die Trophäen von Spider-Man zu ergattern, und diese beiden Ebenen natürlich überlappen sich. Ja, also es gibt einige Ausnahmen, darüber können wir gleich nochmal sprechen, wo sich das also ausschließt fast, oder wo diese Ebenen sich so überschneiden, dass es keinen Unterschied mehr gibt. Gibt es auch durchaus Titel. Aber ich spiele immer erstmal das eigentliche Spiel. Das ist für mich die primäre Angelegenheit und vor allem auch im Kontext einer Rezension wichtig. Und dann, wenn ich mit einem Spiel durch bin und ich habe es abgeschlossen, dann schaue ich mir die Trophäenliste an und überlege, sind das Dinge, die ich interessant fände zu machen? Gerade insbesondere, wenn ich das Spiel mag, dann ist es oft der Fall. Ja, wenn da, ich muss auch, es gibt einige Ausnahmen, ne? Wie gesagt, so GTA 5 zum Beispiel habe ich keine Platin-Trophäe, einfach weil es wahnsinnig viel Online-Modus-Grinding irgendwie erfordert, was mir nicht verhältnismäßig erschien. Aber ansonsten ist es eigentlich oft so, dass ich dann denke, ja, das wirkt alles ganz nett. Und dann mache ich das. Ich hatte also während dem Spielen von Spider-Man nicht die Platin-Trophäe im Kopf. Das ändert nichts daran, dass ich dennoch ein Mensch bin, der gerne alles sieht. Alles einsammelt, sich alles zu Gemüte führt, was das Spiel zu bieten hat. Und das ist für mich etwas, was zum gewissen Teil auch dem Anspruch einer Rezension, mit dem Anspruch einer Rezension zusammenhängt. Ich kann natürlich auch sagen, gut, ich habe jetzt bei weitem nicht alles gemacht und das kann ich an der Rezension auch so klar machen. Man muss auch insbesondere ich muss in Skyrim nicht jede Nebenquest gemacht haben, um Skyrim zu rezensieren. Aber für mich ist es so, wäre das Spiel nicht weniger Collectathon, wenn man nicht ständig die Platin-Trophäe im Kopf hätte, würde ich sagen, nein, eigentlich nicht. Weil das Spiel enthält diese Collectibles und es sollte so sein, dass wenn ich das mache, was das Spiel mir anbietet zu tun und worauf es mich auch hinweist, das, was mich weiterbringt im Spiel, es sollte nicht so sein, dass wenn ich das mache, dass meine Spielerfahrung dann abträglich ist. Und wenn dem so ist, finde ich, dann ist es ein Negativpunkt.
Ja, wobei wir dann aber ja schon fast in das Fahrwasser des, wie spielst du ein Spiel und ist das immer gleich? Also gehört es immer mit dazu, dies zu tun? Klar, wenn du alles ausprobierst, was dann möglich ist, dann könnte man sagen, dann hast du das Spiel in seiner Gänze gespielt. Aber also eine Rezension zum Beispiel geht ja dann auch tatsächlich immer davon aus, dass ich halt Obwohl, nee, du hattest gesagt, man muss das nicht machen, aber.
Nee, ich würde sagen, wenn man eine Rezension zu etwas macht, dann sollte man, unabhängig davon, was es ist, sollte man schon sozusagen den Text durchdringen. Ja. Man sollte, ich würde zum Beispiel es nicht empfehlen, es sei denn, man macht das also im Kontext von, ich sag mal jetzt, kreativen Abwandlungen einer Rezension. Ich erinnere daran, dass die WASD, in der WASD gab es auch eine Rezension über GTA 5, die ausschließlich auf das Golfspiel einging. Ja? Das kann man sehr gerne machen, ist ein super unterhaltsamer und schöner Text geworden. Aber für mich ist sozusagen das, was den Anspruch einer Rezension erhebt, also etwas über das Werk aussagen zu wollen, erfordert erstmal die Rezeption des Werkes. Ja? Es wäre zum Beispiel für mich ein Problem, wenn jemand sagen würde, ich gebe jetzt eine Rezension zu Spider-Man, ich habe aber die Story nicht durch. Dann würde ich sagen, ja, aber dann kannst du ja gar nicht beurteilen, ob sie zum Beispiel zu einem zufriedenstellenden Abschluss auch kommt. Ob da vielleicht irgendwelche Probleme auftauchen, die du überhaupt noch nicht weißt.
Was relativ wichtig ist, also das Ende eines Spieles, Buches oder Comic, Hint Legends of Zelda, Twilight Princess, Hint Ende. Ich bin letztens sehr aufgeregt, aber darüber soll es ja nicht gehen. Aber trotzdem, den Punkt, den ich hatte, war, ob man Spieleerfahrungen überhaupt so vergleichen und auch teilen kann. Also eine Rezension bedeutet für mich halt tatsächlich immer nur eigentlich, jemand anderes erzählt mir von seiner Spieleerfahrung und ich muss mir dann überlegen, ob diese subjektive Perspektive für mich anschlussfähig ist. Und manchmal lese ich oder höre ich Rezensionen tatsächlich auch einfach nur der Unterhaltung wegen oder des ungefähren, also dann geht es mir gar nicht unbedingt um die Meinung, sondern tatsächlich nur um die Darstellung dessen, was das Spiel beinhaltet und ob jemand, dessen Meinung ich schätze, zu einem guten Ergebnis gekommen ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das in irgendeiner Art und Weise dann gut finde oder nicht. Allein schon, weil die Art und Weise, wie vielleicht Rezensionen auch gespielt werden, nämlich unter Zeitdruck wahrscheinlich, bei dir jetzt würde ich jetzt nicht davon ausgehen, aber wenn ich jetzt in der GameStar was lese, dass das auch am Stück zum Beispiel gespielt wird und meine Spielerfahrung ja auch eine ganz andere ist. Also ich lege ein Spiel auch mal durchaus eine Woche zur Seite und wende mich dem wieder zu oder ich spiele auch mal ein Spiel tatsächlich dann durch.
Ja, vielleicht müssen wir hier auch nochmal klar etablieren, die Distinktion zwischen dem, was wir als Test verstehen und dem, was wir als Rezension verstehen. Den Begriff des Tests.
Sehr gut,
ja. Den Begriff des Tests verwenden wir ja eigentlich nicht wirklich. Wir schreiben keine Tests, wir machen keine Tests. Warum? Weil der Begriff des Tests sozusagen den Anspruch eines Produkttests mit sich bringt, den man bei Waschmaschinen und bei anderen, also Produkten, die man so benutzt, eben vielleicht verwenden kann, ja. Allerdings wir ja Spiele eher im Bereich eines, also künstlerischer Werke betrachten und insofern von Rezensionen sprechen. Man muss aber schon sagen, also künstlerisches Werk hin oder her, ich finde, wenn jemand eine Rezension zu etwas schreibt, dann sollte er schon zumindest einschlägige Erfahrungen damit gemacht haben. Ich fände es abstrus, wenn jemand sagt, ich rezensiere jetzt die neue Platte von Eminem meinetwegen, ja, Eclipse. Ich habe aber nur die ersten drei Songs gehört.
Und habe sonst auch noch nie ein Rap-Album gehört.
Ja, das ist dann natürlich nochmal eine andere Sache, dass man qualifiziert sein muss für eine Rezension. Man kann natürlich auch sagen, ich finde, man kann das auch alles anders machen. Ich bin für also offene Gestaltung das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man auch sagen kann, sagen wir, eine Person hat noch nie ein Hip-Hop-Album gehört, hört das erste Mal ein Eminem-Album und sagt, ich würde da gerne Rezension drüber schreiben. Dann würde ich sagen, ja klar, dann schreib's aus der Perspektive einer Person, die das noch nie gemacht hat. Ist ja interessant, kann man durchaus machen. Man kann auch sagen, eine Person, die noch nie, ich habe noch nie einen From-Software-Titel gespielt und springe jetzt in das erste Dark Souls, würde da gerne über meine Erfahrungen schreiben. Ja, natürlich, also gern. Aber ich finde es dann schon wichtig zu sagen, also wenn man es beispielsweise abbricht, kann man auch darüber schreiben, warum bricht man es ab. Da gibt es allerlei kreative Möglichkeiten. Aber zu sagen, wir machen jetzt eine Rezension zu diesem oder jenem Spiel, erfordert für mich schon, dass man das Spiel auch gespielt hat. Ja.
Klar. Deswegen sage ich ja, ich kann mich halt höchstens auf deine Erfahrungen jetzt auch beziehen und kann halt jetzt nicht sagen, das Spiel ist so und so, sondern immer mit dem Disclaimer, dass ich auf deine zuletzt getätigte Rezension verweise. Aber das andere, wenn wir jetzt gerade über Rezensionen sprechen, ist, dass auch die Rezension einer Person, die sehr erfahren ist und so weiter, sich in die Perspektive derjenigen, die eben noch nicht mit diesem Spiel zu tun haben. Also ich finde es zum Beispiel meistens sehr positiv, wenn mir jemand den Hinweis gibt für Fans zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel ein Doctor Who-Spiel geben würde, für Fans der Serie gut geeignet, Pflichtkauf oder so, so muss man mal gespielt haben, wenn man das irgendwie toll findet, aber für andere Leute vielleicht weniger zugänglich, weil das und das ist haklich, so weil ich als Fan von der Serie zum Beispiel bei einem, was weiß ich, Telltale Doctor Who über vielleicht bestimmte, was weiß ich, Bugs oder so oder Grafikfehler hinwegschauen würde, wo vielleicht jemand, der sagt, na gut, mir ist das Thema jetzt egal, darüber nicht hinwegschauen.
Und jetzt gibt es aber gewisse Dinge in Spielen, die sind eben optional. Das haben Spiele so an sich.
In wie dem Trophies.
Sinne, wie Trophies, aber vor allem auch, ich spreche jetzt, also erstmal noch am eigentlichen Spiel bleibend, noch nicht in das Metaspiel gehend, spreche ich von Collectibles in Spider-Man. Oder auch von anderen Titeln, in denen man also Dinge einsammeln kann. In The Witness kann man zusätzliche Rätsel lösen. Ich weiß nicht, ob die letztendlich doch verpflichtend werden, aber ja, oder ob die erforderlich werden für die Erzählung. Im Moment erscheinen sie mir optional. In Spider-Man kann ich irgendwie Rucksäcke von Peter Parker einsammeln oder in irgendwelchen kriminellen Aktivitäten intervenieren, die zufällig als Events auftauchen. In GTA gibt es allerlei Nebenmissionen.
Federn.
Ich würde jetzt in Assassin's Creed unendlich viele Collectibles auch, ja. In Far Cry kann ich die ganzen Outposts irgendwie dann da freischalten. In Horizon Zero Dawn kann ich das beste Equipment mir organisieren und all diesen
Super Mario Kram. Kannst du alle Münzen, die es gibt, einsammeln. Richtig.
Und ich würde zum Beispiel sagen, man muss es nicht übertreiben. Man sollte nicht, ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass jemand, der Spider-Man rezensiert, alle Collectibles einsammeln muss. Ich würde sagen, man muss sich ein hinreichendes Bild davon verschaffen. Wenn ich merke natürlich, da tritt eine Repetition auf, dann muss ich das auch nicht alles machen, um beurteilen zu können, dass da eine Repetition auftritt. Aber es erscheint mir schon wichtig zu sagen, es gibt hier eine Repetition in den optionalen Aktivitäten und die optionalen Aktivitäten sind für mich, weil sie Teil des Spiels sind, auch Teil der Rezension. Also ich würde zum Beispiel nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, in Spider-Man wiederholen sich dann gewisse Aktivitäten, das langweilt mich, also mache ich sie nicht. Und deshalb ist das Spiel weniger ein Collectathon. Weil das ist, für mich hat das so ein bisschen diesen Anklang von einem Multiple-Choice-Test, in dem jemand einfach alles ankreuzt, ja, und sagt, ja, du kannst ja aussuchen, was richtig ist quasi. Ich finde auch, es muss wie in einem Multiple-Choice-Test, die ich im Übrigen schlimm finde, muss es auch Negativpunkte für falsch angekreuzte Antworten geben. Ja? Und insofern muss es auch irgendwie, gibt es bei einer Rezension, die ich mache, auch Negativpunkte für Dinge, die ein Spiel macht, die es macht, aber nicht gut macht. Ja? Verstehst du, was ich meine? Klar. Insofern kann ich halt nicht sagen, dass es weniger ein Collectathon wäre, wenn ich nicht auf die Platin-Trophäe schielen würde, was ich im Übrigen erst am Ende getan habe. Sondern es bleibt dabei, dass quasi dieser, meines Erachtens nach, dass dieser Collectathon Teil der Spielerfahrung ist und sich auch gewissermaßen aufdrängt. Die Icons poppen ja auf. Das Erledigen zusätzlicher Aktivitäten ist erforderlich, um die Figur aufzuleveln und all solche Dinge. Kann man alles ignorieren. Kann sagen, ich stelle es einfach auf leicht, kümmere mich nicht drum. Geht auch, ist eine andere Spielerfahrung dann und ich finde, das kann man in der Rezension deutlich machen. Wie hat man gespielt?
Ich muss gerade an eine Situation denken, leider mal wieder Assassin's Creed.
Ja, sehr gern. Odyssey kommt jetzt. Ist jetzt, glaube ich, gestern erst raus, ne?
Diese Woche ist Odyssey rausgekommen. Ja, ich habe auch gerade eigentlich so ein, unabhängig von Assassin's Creed Odyssey, das hatte ich damals gesehen und dachte so, oh nee.
Es ist schon wieder.
Hat gute Rezensionen bekommen.
Ja.
Das klingt super gut. Ich würde es gerne mit zu Gemüte führen. Erstens das. Und zweitens hatte ich unabhängig davon letztens so einen antiken, ich sag mal Fetisch oder Spleen kurzzeitig entwickelt und hätte jetzt dann eigentlich doch wieder Lust drauf, wenn mich das antiken Thema dann doch irgendwie reizt. So, ich habe ja eigentlich immer Spaß an irgendwie griechischer und römischer Antike. Aber ich kann es aktuell nicht spielen. Ich muss mir erstmal eine PlayStation 4 kaufen.
Mach das mal, lohnt sich.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch schon mal eine. anderes Thema. Nee, was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ich hatte dann aber tatsächlich mal so eine kurze Phase, wo ich mir Trophäen mal angeschaut habe und dann angefangen habe, das zu machen, was man für die Trophäen machen muss. Und ich habe mir dann in dem Moment schon so ein bisschen meine Spielerfahrung kaputt gemacht, weil sonst habe ich das einfach immer ignoriert. Mir war das völlig egal. Und dann gab es aber bei Assassin's Creed Syndicate gab es eine Trophäe für möglichst viel Zerstörung in der Stadt. Und ich bin dann halt irgendwann mit so einer sehr gut gepanzerten Kutsche einfach wie der letzte Irre durch das England des 19. Jahrhunderts gerast und habe einfach alles umgerammt, was ging. Und das hat einfach auch die Immersion sowas von kaputt gemacht. Klar könnte man jetzt auch sagen, das gehört zum Spiel. Das ist einfach eine schlechte Trophy. Ich finde aber eher, dass es was gewesen wäre, was ich hätte machen können, wenn ich das eigentliche Spiel abgeschlossen hätte. So als, das ist, findet jetzt eigentlich außerhalb der Immersion statt und findet auch außerhalb des Narrativs statt. So, weil so hat mich das total rausgerissen, weil das war irgendwie so, ja, okay, wir sind da als Assassinen unterwegs, als Geheimbund und dann heizt es. Ich fand das sowieso mit den Kutschen und so weiter. Ich finde auch an der Stelle haben sowieso Ubisoft und Assassin's Creed, die haben das teilweise sowas, also das eigentlich die Narration, also die Gesamtnarration teilweise so vor die Wand gefahren mit solchen Geschichten. Aber darüber will ich ja eigentlich nicht reden. Aber mit dieser Trophy war das eigentlich etwas, was meine Spielerfahrung kaputt gemacht hat.
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und das ist genau auch der Grund, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, nicht mehr während ich, also das eigentliche Spiel spiele, mich auf das Metaspiel der Trophäen einzulassen. Denn mein Gegenbeispiel dafür, wie man das gelungen machen kann, wäre in Doom. Da war es nämlich so, Doom wird gegen Ende hin ja doch auch dann reichlich schwer. Ja? Und ich habe es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auch gespielt. Nicht, weil mir das jetzt eine Trophy gäbe, sondern weil ich das mag, weil ich die Herausforderung mag. Und da ist es dann so, ganz gegen Ende des Spieles gibt es einen Punkt, an dem man es schaffen muss. Es sind zwei der stärksten Gegner, die es im Spiel gibt. Die heißen Barons of Hell, bezeichnenderweise. Die müssen gleichzeitig getötet werden, mit einem Schuss. Das ist relativ tricky, das hinzubekommen. Und das ist dann so, für mich ist das so eine Metaspielaufgabe. Ja? Das ist also nicht Teil des eigentlichen Spiels. Du kannst problemlos da durchkommen, ja, und dich durch diese Begegnung, durch dieses Level durchmetzeln, ohne überhaupt davon zu wissen. Und dann aber, wenn ich durch bin und kann dann zurückkehren an den Ort, dann sehe ich in den Trophies, ah, das muss ich machen, dann ist es nochmal so eine zusätzliche Herausforderung, wo dann auch das eigentliche Durchspielen des Levels komplett in den Hintergrund tritt, sondern ich rushe dann nur zu diesem einen Punkt, wo ich weiß, ich muss es machen und probiere verschiedene Strategien aus, um das hinzubekommen und dann letztendlich die Trophäe zu bekommen. Die Trophäen sind für mich im Grunde eigentlich sowas wie eine Handreichung der Entwickler, dass ich, wenn ich ein Spiel toll finde und habe es abgeschlossen, dann kann ich mir die Trophäen anschauen und kann dann sagen, das möchte ich gerne machen, weil das gibt mir vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, das Spiel auf eine andere Art und Weise zu erfahren.
Was ich ganz sinnvoll finde an der Stelle, ist auch Trophies als Hinweis, hier wäre etwas gewesen. Also wenn ich glaube, das war bei Life is Strange so, dass du auch für jedes Foto jeweils eine Trophäe bekommen hast. Kann sein, dass es da war, vielleicht auch woanders.
Für jedes Foto oder für die abgeschlossenen Fotos, wenn du alle in einem Kapitel hattest?
Kann sein, aber das Prinzip ist halt klar, dass wenn ich irgendwo eigentlich auf der Suche nach etwas bin und dann irgendwann feststelle, ah, okay, ich habe jetzt schon die nächste Trophy bekommen, oder meinetwegen auch, also es müssen ja nicht Trophys sein, sondern es kann ja auch das Metaspiel, also bei Life is Strange war es entweder eine Trophy oder, was ich eher glaube, mich zu erinnern, dass du halt so ein Album hattest und dort konntest du dann nachschauen, habe ich dieses Foto bekommen oder nicht. Und wenn du dann halt feststellst, ah, ich habe jetzt schon das nächste Foto und dazwischen ist eins ausgegraut, hast du halt gemerkt, ah, okay, da habe ich jetzt gerade irgendwo nicht aufgepasst, da wäre jetzt etwas gewesen. Und das Gleiche kann man ja mit Trophies machen, dass du halt merkst, okay, das habe ich jetzt nicht gemacht oder ich habe mich für einen bestimmten Weg entschieden und auch dafür habe ich was bekommen. Es hätte aber auch noch eine andere Möglichkeit gegeben. Das ist ja auch was, worüber ich, also dann würde ich dir da auch zustimmen, tatsächlich nachschauen kann, was haben denn die Entwickler noch für mich versteckt oder was wäre noch möglich gewesen. Im Spiel selber finde ich es manchmal ganz lustig, je nachdem, was es für einen Namen hat, wenn es dann aufploppt und wofür es gewesen ist. Manchmal finde ich es aber auch eher nervig. Also so pling, das und das passiert. Bei Dance Dance Revolution fand ich es zum Beispiel letztens irgendwie auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite aber auch nervig, weil ich mir dachte so, okay, das ist jetzt eine Trophy für irgendwie 300 Kalorien verbrannt, aber danke für die Info. Aber das hat mir dann irgendwie nichts gegeben. Ich habe auch noch nicht nachgeschaut, was es da überhaupt für Trophies gibt. Und irgendwie bei einem Distanz in Anführungszeichen Sportspiel, ist es irgendwie komisch.
Ja, aber das ist dann genau das Ding. Dance Dance Revolution und vergleichbare Spiele sind da ja auch nochmal eine ganz interessante Angelegenheit, weil das sind ja auch so Dinge, die man nicht unbedingt durchspielt, aber wo man sich vielleicht fragen kann, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du sagst, du hast zum Beispiel Dance Dance Revolution auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, hast du jetzt alle Songs durch, ja? Sag mal, hast es jetzt sozusagen komplettiert und hast alles erreicht, was man da quasi erreichen kann. Dann wäre das für mich der Zeitpunkt, einen Blick auf die Trophäenliste zu werfen und zu schauen, was gibt's da eigentlich noch? Ja, gibt's da vielleicht noch irgendwie Trophäen, wo man dann bestimmte Sachen irgendwie spezifisch machen kann? Bei Dance Dance Revolution weiß ich es jetzt nicht, ja? Aber wo man quasi nochmal einen anderen Blick auf das Spiel wirft, beziehungsweise Metaspielherausforderungen hinzukommen. Der eingeblendete Kommentar kann natürlich auch genutzt werden, als sozusagen, das ist ja fast so eine transdiegetische Art und Weise des Kommentars, wo sozusagen das Metaspiel, das eigentliche Spiel dann kommentiert und vielleicht irgendwie auch das ironisch macht. In Undertale gibt es einige sehr schöne ironische Trophäen.
Genau, das meine ich ja. Je nachdem, was da steht, ist das ja auch ganz lustig. Ich habe jetzt nochmal bei Dance Dance Revolution nachgeguckt. Das mache ich auch eigentlich ungern vorher. Was ich an Trophies halt schön finde, ist, wenn es plötzlich so aufploppt und ich stelle fest, ah, okay, ich habe jetzt irgendwas gemacht. Aber vorher quasi nachzuschauen, wie ich das damals halt bei Assassin's Creed gemacht habe, um dann aktiv das abzuarbeiten, finde ich irgendwie nicht so reizvoll, als wie wenn ich jetzt einfach von mir aus jede Menge Zerstörung angerichtet hätte und dann halt irgendwie aufgeploppt wäre, irgendwie stahlhart oder so. Stahlharte Kutsche, von wegen mache so und so viel Sachen kaputt. Also einfach so das Ausprobieren mit der Welt finde ich dann, glaube ich, noch mal ein spannenderes Metaspiel, um zu gucken, wo kann ich was triggern, was am Endeffekt irgendwie sagt, hey, du hast jetzt das und das so und so gemacht.
Und jetzt kommt die Gretchenfrage, Tobi.
Ja.
Man kann ja mittlerweile Trophäenbenachrichtigungen ausschalten. Ausschalten oder eingeschaltet lassen?
Ich habe tatsächlich bis jetzt noch nicht nachgeguckt, dass man es ausschalten kann. Es ist so ein bisschen schwierig. Das ist so ein bisschen wie Notifications auf dem Handy ausschalten. So, es nervt mich manchmal, so pling, hast eine SMS oder was weiß ich, WhatsApp, Telegram, schieß mich tot oder hier ist einfach nur eine Mail. Finde ich manchmal echt ablenkend. Auf der anderen Seite ist es so, ausschalten, da gibt es auch so einen Begriff für, von wegen das Symptom, dass man das Gefühl hat, man könnte irgendwas verpassen. Es könnte ja irgendwas gekommen sein. Es wird ganz bestimmt nichts kommen. Also wenn ich mir überlege, was ich tagsüber für SMS bekomme, könnte ich auch in 3 Tagen lesen. Also da kommt nie irgendwie, ja, heute Abend irgendwie, wir treffen uns mit, weiß ich nicht, irgendeinem Promi, wir treffen uns mit, weiß ich nicht, dem Erfinder von Nightmare Before Christmas oder so. Oder wir treffen uns mit Tim Burton. So. Und dann irgendwie, oh Gott, ich habe nicht auf mein Handy geschaut, ich hätte Tim Burton. Das passiert ja nie. So, und der Vergleich hinkt dann auch so ein bisschen.
Ja, wollte ich jetzt auch sagen, ja.
Aber ich glaube, der Punkt ist es halt schon, ich könnte ja was verpassen in dem Moment, wo es passiert. Klar, ich könnte später einfach nachschauen, was habe ich jetzt für Trophies in der Liste. Aber dieses schöne Moment von pling, ich habe das jetzt gemacht und vor allem auch das schöne Moment von, ich habe das Spiel durchgespielt und habe nicht einfach nur das Spiel durchgespielt, sondern es zeigt mir auch nochmal das als Trophy. Das finde ich immer schön, wenn dann irgendwie die Trophies so reingeblendet kommen und man mir zum Beispiel auch sagt, du hast das jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt, du hast das und das auch vielleicht jetzt noch geschafft, was halt erst am Ende angezeigt wird. Also am Ende dann doch die Antwort eingeschaltet lassen, obwohl ich sie manchmal echt einfach ignoriere. Also ich ignoriere sie dann lieber bewusst oder denke mir, ja, ist jetzt langweilig.
Ich finde Trophy-Benachrichtigungen gar nicht besonders störend. Ich weiß, es gibt einige Leute, also wenn ich jetzt eine Person wäre, und das finde ich eine vollkommen legitime Auffassung, zu sagen, ich ignoriere Trophies. Ich springe in ein Spiel rein, schaue mir an, was es zu bieten hat und mache das, wonach mir gerade ist. Ja? Und wenn ich es durchgespielt habe, dann lege ich es weg. Ich muss jetzt nicht irgendwie zusätzliche Herausforderungen machen, muss mich damit nicht weiter befassen. Vollkommen legitim, habe ich auch für Rezensionen schon oft gemacht. Ich kann nicht ich habe teilweise sehr viele Rezensionen geschrieben und kann nicht für jede Rezension irgendwie eine Platin-Trophäe machen. Das wäre absurd. Eine Platin-Trophäe zu machen bedeutet für mich, alles in dem Spiel zu erkunden, was irgendwie möglich ist, alles auszureizen. Und das geht mitunter weit darüber hinaus, was es bedeutet, das Spiel einschlägig erfahren zu haben. Wenn jemand eine Person ist, die sagt, nee, ich habe da kein Interesse dran, dann finde ich es vollkommen legitim, das auszuschalten. Für mich persönlich ist es so, ich nehme die Trophäen, die aufploppen, währenddessen irgendwie zur Kenntnis. Auch so, je nachdem, was es ist, da geht es mir genauso wie dir, Tobi, dann zaubert es mir vielleicht mal ein Lächeln aufs Gesicht, wenn es vielleicht irgendwelche lustigen Kommentare dazu gibt oder irgendwelche abstrusen Dinge, die ich gerade zufällig getan habe. Ansonsten aber, wie gesagt, den Blick in die Trophäen werfe ich erst am Ende, nachdem ich es gespielt habe. Was mich zu der Überlegung bringt, dass einerseits es natürlich Titel gibt, die hauptsächlich auf Trophäen abheben, die also als eigentliches Spiel kaum funktionieren, sondern ein Teil des Metaspiels hauptsächlich sind. Ich denke da an Titel wie My Name is Mayo. Soll hier nur kurz am Rande erwähnt sein. My Name is Mayo, ein Spiel, bei dem du ein Glas Mayonnaise antippst und dafür also innerhalb von wenigen Minuten irgendwie eine Platin-Trophäe bekommst. Das sind ja so Trophy-Games oder so Achievement-Games, wo du innerhalb von einfach irgendwie wenigen Sekunden oder Minuten eine Platin-Trophäe oder irgendwelche tollen Achievements bekommst. Ich würde sagen, ich habe da grundsätzlich nichts gegen. Ich hab da gar keine Aversion gegen, wenn Leute das machen wollen. Die spielen dann halt eher das Metaspiel, beziehungsweise das eigentliche Spiel ist ein fundamentaler Teil des Metaspiels.
Das wäre aber dann ja tatsächlich auch nochmal ein anderer Teil einer Rezension, um vielleicht auch diese beiden Themen, die wir jetzt angesprochen haben, mal zu verbinden. Wir hatten nämlich auch, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was es war, wir hatten mal über ein Spiel gesprochen, wo es den Entwicklern auch angeblich wirklich darum ging, bestimmte Trophies einzubauen, die Nutzer relativ schnell bekommen, wo dann auch Nutzer gesagt haben, ja, finde ich super, das Spiel dauert halt irgendwie 3 Stunden oder so, finde ich jetzt eigentlich nicht irgendwie doof, weil 10 € für irgendwie 3 Stunden oder was weiß ich, noch weniger, irgendwie 1 Stunde oder so, weil ich kriege ja relativ schnell meine Trophies.
Also Hannah Montana gab es da zum Beispiel, so ein Spiel, das viele Leute gespielt haben, ausschließlich, weil es Trophies gab.
Genau, wo dann halt, man kann dann natürlich auch Spiele halt so rezensieren, dass man sagt, ja, die Trophies sind relativ einfach zu kriegen, es gibt so und so viele, das ist ziemlich toll, das Spiel ist relativ kurz und dann hast du halt irgendwie 10 Gold-Trophies oder so. Das wird ja auch irgendwie, wird das nicht auch irgendwie angezeigt in deinem Profil, wie viele Trophies du hast?
Ja. Das wird angezeigt und auch in eine Punktewertung übersetzt, beziehungsweise in einen Spielerlevel. Es ist also das Metaspiel, darüber hatten wir aber schon in einer der vorherigen Trophy-Folgen auch gesprochen, die wir gemacht haben. Das Metaspiel ist ja im Grunde eigentlich ein kompetitives Sammelspiel, beziehungsweise, vielleicht können wir diesen kompetitiven Aspekt etwas konterkarieren, denn Ricer hat uns ja auch nach Trophy-Guides gefragt, also ob ich jetzt auf Trophy-Guides zurückgreife. Und ich kann sagen, Ich mache. Ich greife auf Trophy Guides zurück, aber nur dann, wenn ich es alleine nicht hinbekomme oder es mir einen übermäßigen Aufwand zu bedeuten scheint, es alleine hinzubekommen. Ich bin generell, habe so ein bisschen so eine Guide-Aversion. Ich versuche immer erstmal alles selber zu machen. Aber dann gibt es Dinge, die sind einfach, da ist es einfach sehr schwierig. Es gibt Dinge wie beispielsweise so Trophies, wo man, so Uncharted-Trophies, wo irgendwie die Aufgabe ist sowas wie, wir nehmen an, ich habe jetzt Uncharted schon komplett durchgespielt, ja, und möchte mich gerne noch weiter damit befassen, weil es mir Spaß macht. Und dann ist die Aufgabe, töte 5 Gegner mit einer Granate. Und dann gilt es dabei ja irgendwie eine möglichst gute Situation im Spiel zu finden, an der das möglich ist. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich mache mich jetzt dann daran, das Spiel irgendwie durch alle Kapitel einmal durchzuspielen und zu schauen, wo geht das? Aber das sind dann so Situationen, wo ich dazu geneigt bin, einen Blick in den Guide zu werfen, der mir zumindest sagt, an welcher Stelle im Spiel das gut möglich ist. Ich probiere es dann alleine, mache es dann alleine. Ich folge jetzt ungern irgendwelchen exakten Videoinstruktionen. Aber da folge ich dann gerne sozusagen dem Fingerzeig eines Guides. Denn der Guide wäre ja sozusagen eine kooperative Form des Metaspiels, indem man sagt, Extrembeispiel an dieser Stelle, erinnerst du dich noch an PT, dem Preview-Teaser von Silent Hills, das ja nie erschienen, nie erscheinen wird und nie erschienen ist?
The Fields.
PT.
The Pain.
Das also ein Preview war, die leider mittlerweile nicht mehr erhältlich ist, dank der Tatsache, dass Konami eines der, das einzige Meisterwerk, das sie jemals hervorgebracht haben, Entschuldigung, das ist ein bisschen gemein vielleicht, aber eines der wenigen Meisterwerke, das sie hervorgebracht haben, zu versuchen, aus der Games-Kultur heraus zu operieren. PT hatte am Ende ein Rätsel. Kurz vor Schluss, bevor man diesen Teaser abschließen konnte. Und das Rätsel erforderte eine solch abstrakte, detaillierte Arbeit, dass es mir kaum möglich erscheint, dass da einzelne Personen mal eben drauf kommen auf so ein Rätsel. Da muss man sich wirklich schon tagelang hinsetzen und irgendwie alles durchwüsten, was irgendwie mit diesem
Preview zusammenhängt. Das war ja auch teilweise total absurd. Also was man
super absurd
hätte rausfinden müssen.
Ja, man muss letztendlich einen Namen in das Mikrofon flüstern oder sagen. Der Name Jareth. Ihr könnt euch gerne, es gibt interessante YouTube-Videos, wenn man mal googelt auf Entschuldigung, googelt. Wenn man bei YouTube eingibt, PT Puzzle Baby Laughter.
Hast du das eigentlich noch?
PT? Ja. Nein, leider nicht. Das wurde von meiner Konsole entfernt, glaube ich. Die haben das versucht, komplett aus der Games-Kultur herauszuhalten. Ich glaube, es wurde dann irgendwann nachdem sie es aus dem Store entfernt hatten, dass niemand es mehr runterladen konnte, haben sie irgendwann einen Patch, glaube ich, veröffentlicht, der das Spiel unspielbar machte. Und der wurde bei mir automatisch runtergeladen. Irgendwie sowas
war. Ja, da. Wobei es aber tatsächlich ja auch zwischendurch so, also absurde Beträge für Playstations, die quasi secondhand dann verkauft wurden, im Internet waren, mit halt PT installiert.
Genau.
Theoretisch hättest du ja dann einfach die Konsole vom Netz ziehen können.
Ja.
Und dann halt PT auf deiner Konsole noch zu haben.
Ja, richtig. Das hätte ich machen können und hätte damit wahrscheinlich einiges an Geld, also genug Geld verdient, um mir locker eine neue PS4 zu kaufen und irgendwie noch, was weiß ich was, schönes Paar neue Schuhe. Aber ja, also
auch das, ein Metaspiel.
Das Rätsel in PT war letztendlich so schwer, dass es nur durch kollaborative Bemühungen dazu überhaupt kommen konnte, dass es gelöst wurde. Da, finde ich, ist der Blick in den Guide ist unerlässlich. Ich möchte aber auch darauf verweisen, dass es Titel gibt, wie beispielsweise die From Software-Spiele, Dark Souls, Bloodborne, die Soulsborne-Titel, die also davon mitunter auch profitieren, dass es eine sehr aktive Guide-Community gibt, die sich mit allen Details des Spieles auseinandersetzen, die Narration auch ein bisschen ordnen und zusammenbauen. Und ich finde es da immer schön, selber auch Dinge zu schaffen. Aber ich finde es auch überhaupt nicht schändlich, wenn man denn nun gar nicht weiterkommt, dann einen Blick in den Guide zu werfen.
Ich habe mich gerade gefragt und ich gucke jetzt einfach mal live nach, was eigentlich aus den guten alten Walkthrough-Büchern geworden ist.
Walkthrough-Bücher gibt es, glaube ich, nur noch sehr selten.
Ich habe mal eins von Final Fantasy, hilf mir auf die Sprünge, 13, wie hieß es am Ende, 15? 15?
Na, 15 gibt es auch, ja. Also gibt es bestimmt auch.
Das mit Noctis.
Noctis, ja, ja. War Final Fantasy 15, ja.
Genau, das hatte ich mal als Walkthrough-Buch tatsächlich gesehen, weil du jetzt die ganze Zeit von den Guides gesprochen hast.
Ist bei japanischen Titeln, glaube ich, noch üblicher als bei anderen.
Ja, ich finde, das ist eigentlich, wo wir vorhin ja auch über wir sind jetzt gerade relativ wieder weg vom Thema, aber.
Nö, es war Teil der Frage von Ryzer. Und der Guide sozusagen als kollaboratives Metaspiel. Ja,
worauf ich jetzt hinaus will. Das Verschwinden von diesen Walkthrough-Büchern. Ich fand das früher nämlich eigentlich ziemlich schön, mir auch sowas mal zu besorgen. Ich glaube, ich hatte aber auch nur irgendwie ein, zwei oder so. Und dann tatsächlich, wenn ich nicht mehr weitergekommen bin, wie in so ein Kompendium quasi reinzuschauen, die Seite aufzuschlagen und dann festzustellen, aha, okay, an der Stelle musst du das und das machen und halt nicht ins Internet zu gehen und irgendwelche Foren durchzugucken oder ganz so zerstückelt kurze YouTube-Videos zu gucken, wo ich mir auch immer denke, warum musst du da jetzt so drüber brüllen, dieser Let's Player? Sondern tatsächlich so ein schönes, schickes Buch im Schrank zu haben und das dann quasi rauszuholen und dort dann nachzuschauen.
Ja, gut, das ist ein bisschen, für mich klingt das ein bisschen nach retro-nostalgischer Verklärung.
Also auf jeden Fall.
Die Walkthrough-Bücher, die waren ja, da gibt es einige, die sind natürlich wirklich gut und hochwertig. Ich hatte auch einige damals zu Final Fantasy-Titeln. Final Fantasy 9 hatte ich, glaube ich, mal ein Walkthrough-Buch, wenn ich mich recht entsinne. Aber natürlich gibt es große Vorteile darin, das also online zu machen, nicht nur, da es kostenfrei ist. Es wäre natürlich umso besser, wenn es irgendwie Leute gibt, die tatsächlich auch Geld damit verdienen können, dass sie also solchen Content dann zusammenstellen. Aber ich weiß nicht, ich sehne mich da gar nicht so sehr nach. Dann irgendwie analog das dann aufzublättern, dann passt es nicht mehr, weil das Spiel wurde gepatcht. Und dann ist es irgendwie so.
Oder ja, entfernt.
Ja, ja, oder genau, oder komplett. Ach, ich hab das, das Spiel geht gar nicht mehr. Ach so. Ist natürlich schön wegen dem Art-Design. Muss man, kann ich so unterstreichen, aber ich hätte jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwie 30 Euro für ein Walkthrough auszugeben für ein Final Fantasy-Spiel.
Kriegst du halt schon fast irgendwie 3 Teile auf dem iPad.
Ja, es ist einfach nicht so, ne, es reizt mich tatsächlich nicht so sehr.
Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich zu teuer. Man müsste, glaube ich, mittlerweile eher was anderes machen als eine Komplettlösung. Aber
hast du auch wieder Buch. So Papiermüll.
Ja, ist ja auch nicht so nachhaltig.
Das stimmt allerdings. Das ist, ist auch nicht so gut. Aber ja, also um die Frage zu beantworten, ich greife auf Trophy Guides zurück, wenn es unbedingt erforderlich ist, wenn ich das Gefühl habe, ansonsten komme ich gar nicht unbedingt weiter. Ich finde auch, es tut dem Spielspaß keinen Abbruch, auf einen Guide zurückzugreifen, weil es ja auch ein gutes Gefühl ist, zu wissen, da sind Leute, die hängen an ähnlichen Stellen und da sind Leute, die befassen sich detailliert damit, um irgendwie anderen zu helfen. Das für mich ist ein Guide insofern positiv konnotiert. Ich mache es aber immer nur am Ende, wenn es unbedingt erforderlich ist. Ich kann sagen, in Spider-Man, weil sich darauf ja auch die Frage bezog. Spider-Man habe ich einen Blick in einen Guide geworfen, ganz am Schluss. Da war ich schon mit allem fertig, was es in Spider-Man zu tun gibt, ohne Guide, weil es ist auch wirklich reichlich einfach, muss man sagen. Und dann wird eine Möglichkeit ganz am Ende, wenn man voll aufgelevelt ist, wird ein Skill freigeschaltet, der dir zeigt, dass es in der Stadt überall so Fotomöglichkeiten gibt. Das sind üblicherweise irgendwelche historischen Denkmale, die nachgebaut wurden oder ikonische Gebäude. Und die werden allerdings nicht auf der Hauptkarte angezeigt, sondern nur auf der Minimap, wenn du dich in der Nähe befindest. Und ich hatte dann irgendwie, ich war schon relativ früh irgendwie komplett aufgelevelt in dem Spiel, also so, weiß ich nicht, so 60% mit der Story durch, da war ich dann, hatte ich dann den Skilltree komplett voll. Und bin dann auch, immer wenn ich durch die Stadt geschwungen bin, habe ich einen Blick auf die Minimap immer gehabt, um zu schauen, ob es da irgendwelche Fotomöglichkeiten gibt, weil ich auch gerne dann diese Gebäude mir anschaue und so. Ich benutze das dann auch als Möglichkeit, das fiktionale, das virtuelle Manhattan hier zu erkunden, New York zu erkunden. Und hatte, glaube ich, 48 von 50. Und dann ist es aber so, um diese 2 restlichen zu finden, hätte ich quasi systematisch die komplette Stadt durchkämmen müssen. Und das war mir dann ein bisschen zu doof. Dann habe ich tatsächlich einen Blick in den Guide geworfen, um mir ungefähr die Position anzuschauen von diesen Möglichkeiten und habe sie dann quasi ausfindig gemacht. Das war der einzige Punkt, an dem ich in den Guide geschaut habe.
Ein Vorteil, der mir noch eingefallen ist bei solchen Online-Geschichten, ist ja auch vor allem Videos. So, also in Komplettlösungsbüchern muss ja immer geschrieben stehen oder zumindest mit stillstehenden Fotos gezeigt werden, was da eigentlich passieren soll. Und, also da ist natürlich halt ein YouTube-Video, kann ich mir das einfach anschauen. Ah, okay, so macht er das oder sie, je nachdem wer das spielt. Und es einfach nachmachen.
Muss ein GIF draufdrucken.
Also ja, wahrscheinlich sich dann bewegt. Wahrscheinlich ist das tatsächlich meine nostalgische Verklärung. Nee, so ein Hologrammbild, wo man das Buch dann immer so nach so oben und unten kippen muss, damit man ungefähr sieht, was da eigentlich passiert. Ja, du hast mich von meiner nostalgischen Verklärung, glaube ich, relativ schnell geheilt.
Ich glaube, wir sind ziemlich durch, oder?
Ja, wir haben, glaube ich, alle Haupt- und Nebenstränge dieser Diskussion gerade diskutiert.
Ja, es gibt natürlich noch weitere Aspekte des Metagames, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind. Das können wir aber in separaten Folgen machen. Wir denken da an Speedrunning. Wir denken an spezifische Challenges, wie beispielsweise in Pokémon gibt es ja diese Challenge, deren Namen ich schon wieder, ich vergesse den.
Carpador-Challenge, mit das ganze Spiel nur mit einem Carpador durchspielen oder Raupi?
Nee, das hat einen bestimmten Namen, die Pokémon, so eine Pokémon-Challenge, die daraus besteht, dass du quasi du musst Pokémon, ach, ich weiß es gar nicht mehr. Du darfst nur eine gewisse Anzahl von Pokémon haben oder sowas, oder du musst sie dann irgendwie, wenn sie im Kampf verlieren, musst du sie freilassen.
Kann man sich ja alles Mögliche ausdenken. Du kannst ja auch sagen, du darfst jedes nur ein einziges Mal fangen.
Ja, oder irgendwie sowas, genau, ja. Du hast irgendwie nur eines von jedem oder so. Irgendwie sowas war da.
Du darfst nur Pikachus fangen.
Genau. Also all solche Dinge, die zum in den Bereich des Metaspieles gehören, die jetzt nichts mit Trophies zu tun haben, sind natürlich auch wichtig und interessant. Können wir in einer separaten Folge nochmal drüber sprechen. Aber da wir gerade sowieso jetzt so ein bisschen immer um die Spider-Man-Rezension rummeandert sind, ein kurzer Kommentar noch, den wir bekommen haben. George Le Bonsai ist auf Facebook gegangen und hat auf unserer Facebook-Seite kommentiert und hat Folgendes geschrieben. Sehr schöner, detaillierter Cast. Hatte auch viel Spaß mit Spider-Man. Frage mich die ganze Zeit, wie ein zweiter Teil aussehen soll. Schon wieder New York? Cool wäre mal eine andere Großstadt mit ähnlich vielen Hochhäusern. Spider-Man in Tokio? Tobi, du bist doch so Spider-Man-Experte. Was sagst du denn dazu, Spider-Man in Tokio?
Kann man machen. Also, ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht, bestimmte Helden in ein neues Setting zu werfen. Wo ich, glaube ich, ein bisschen Angst hätte, wäre, wobei du das natürlich bei den amerikanischen Geschichten auch hast, sind halt so Kulturklischees. Also Jameson ist halt schon auch das Klischee des aggressiven, schlechten Journalisten, den du ja durchaus, also ich glaube, das ist auch was durchaus so eine Trope vielleicht auch ist. Also irgendwo muss das ja anschließen, damit das lustig ist. Und ich könnte mir dann schnell vorstellen, dass es irgendwie dann Samurais, Yakuzas und so weiter und so fort und solche Geschichten. Oder dann gibt es irgendwie eine bestimmte Spinne, die nur in Tokio oder so auch aktiv ist oder so. Oder ein bestimmtes Spider-Man-Kostüm. Also da hätte ich ein bisschen Angst davor, wie man es umsetzt. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man das atmosphärisch sehr gut machen kann. Wobei man ja auch dann wiederum, also wenn ich an irgendwie Tokio denke, dann habe ich auch tatsächlich klischeeartig natürlich irgendwelche Pagoden im Kopf, aber das ist ja auch einfach eine große, dichte Großstadt, die sich jetzt vielleicht auch gar nicht so viel unterscheidet von New York. Ich war halt noch nie in Tokio, aber
wer ist denn hier mit Spider-Man?
Ist ja eine moderne westliche Stadt.
Wer ist denn mit Spider-Man in hier in Frankfurt?
Auf dem Römer. Kommst du nirgendwo hoch.
Ja, ich meine, klar, warum nicht Spider-Man Wuppertal zum Beispiel?
Ja, oder Spider-Man in so einem alten Industriegebiet, wo so Kräne rumstehen.
In Wuppertal, da gibt es ja so eine, in Wuppertal gibt es ja so eine Schwebebahn. Schwebebahn. Da kannst du dich dann so auf diese Schwebebahn, ist dann so Quick-Travel, weißt du? Gar nicht so schlecht.
Wir könnten tatsächlich mal eine Folge machen, Real-Life-Orte für Videospiele. Wo welches Spiel, wo wie spielen würde.
Ja. Oder wo es vielleicht tatsächlich stattfindet und wir finden das sozusagen investigativ heraus. The Last of Us ist eigentlich irgendwie so in Görlitz angesiedelt oder so.
Und dann schadet irgendwo, wo sehr schlechte Bausubstanz vorhanden ist.
Ich hätte übrigens gerne, weil du gerade Jameson angesprochen hast, ich hätte gerne einen Podcast oder einen Kommentar von James Jonah Jameson zu den Kavanaugh-Hearings, die jetzt in den USA stattgefunden haben. Erinnerst du dich? Also hast du es mitbekommen, die Kavanaugh-Hearings? Nee, wo also ich muss sagen, mein Wissen dazu ist jetzt auch nur relativ oberflächlich. Ich habe die ganze Sache nicht so hundertprozentig verfolgt. Aber man könnte sagen, also es geht um die Ernennung eines Supreme Court Judges, eines Richters also. Ich glaube, das ist die höchste Gerichtsinstanz in den USA. Und dafür wurde der Republikaner Kavanaugh nominiert und vorgeschlagen. Es stellte sich aber dann heraus, dass also eine Person ihn also bezichtigt, ihn zu Schulzeiten und im Teenageralter irgendwie sexuell angegangen zu haben, sexuelle Übergriffe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da der Vorwurf einer Vergewaltigung im Raum steht oder sexuelle Nötigung, solche Geschichten, ja. Und da gab es die ganz berühmten Kavanaugh-Hearings, wo jetzt also die beiden gegeneinander gesetzt wurden und quasi beide ihre Aussage getroffen haben. Da kommt es also zu reichlich absurden Momenten, insbesondere bei den Aussagen von Kavanaugh. Ich kann nur sehr empfehlen, das mal anzuschauen. Es gibt auch eine echt schöne John Oliver-Folge dazu, also von Last Week Tonight. Und mich würde da, also John Oliver ist natürlich jemand, der ist entspricht sehr meiner eigenen politischen Position, also ist im sehr linken Spektrum. Und mich würde mal interessieren, wie das so ein James Jonah Jameson irgendwie darstellen würde, der also ständig irgendwie was von Fake News quatscht. Wobei, da muss man wahrscheinlich auch nur mal irgendwie auf Breitbart schauen. Dann sieht man auch, wie man sich so ein Real-Life James Jonah Jameson vorstellen könnte. Aber gut, Heute ist viel Abschweifen angesagt, ne? Ist gut. Gefällt mir.
Kann man mal machen.
Ja, machen wir nächste Woche wieder so. Ich würde sagen, wir bedanken uns erstmal ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, die Frage von Ricer ist hinreichend beantwortet. Wir können das gerne auch noch weiter diskutieren, auch gerne in den Kommentaren, denn ihr könnt ja immer auf pixeldiskurs.de gehen und uns dort Kommentare senden. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de und uns natürlich auch auf Facebook und auf Twitter ausfindig machen. Tobi, du bist mittlerweile auf Twitter wieder aktiv, habe ich gesehen, ne?
Ja, du hast irgendwie jede Woche...
Dein Twitter-Handle habe ich immer.
Hast du immer meinen Twitter-Handle? Und ich hatte irgendwann so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, Stefan sagt ja immer, ihr könnt uns auf Twitter folgen und ich mache da gar nichts.
Ja, du musst wieder ein bisschen aktiv werden.
Ja, habe ich jetzt gemacht. Hauptsächlich unterhalte ich mich gerade über das, auch am Sonntag, also wenn ihr diese Folge hört, stattfindende neue Doctor Who-Staffel. Mhm. Das erste Mal ein weiblicher Doktor. Wir sind alle gespannt, wie es so wird.
Ich bin wahnsinnig gespannt, nicht weil es eine weibliche Person ist, sondern weil ich die Schauspielerin sehr mag.
Ja.
Ich weiß zwar ihren Namen nicht, was
bezeichnet ist. Jodie Whittaker.
Whittaker.
Judy ist in meinem Kopf zwar drin, könnte aber auch
Whittaker
sein, aber Whittaker heißt sie
das
auf jeden Fall.
Ich habe sie in Broadchurch das erste Mal gesehen und war sehr fasziniert. Und
das ist Jodie Whittaker.
Okay. Ja, also wenn ihr weitere Tweets zu Doctor Who lesen möchtet, dann folgt @ToBiasKlöß auf Twitter. Und wenn ihr random rambling möchtet, nee, ich poste ja tatsächlich, ich tweete ja jetzt auch nicht so super häufig, aber ich versuche es in letzter Zeit häufiger zu tun, ist für mich im Moment ein bisschen attraktiver als Facebook. Da findet ihr mich auf Twitter als @StephanSiemond. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, diesen Podcast hier, und ihm etwas Leben in die vertrockneten Adern pumpen wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Spende zukommen lassen. Auf pixeldiskurs.de findet ihr unten rechts in der Ecke einen Spenden-Button und ihr bekommt, wenn ihr uns eine Spende zukommen lasst, im Austausch die Stücke unserer Musical-Episode zum Download. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.